Einen wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren. Mir wurde gesagt, ich soll loslegen. Also insofern begrüße ich Sie auch im Namen von Frau Beuninger und dem Humboldt-Studienzentrum zu diesem letzten Event dieses Semester zum Thema Komplexität im Vortrag von Professor Dietrich Dörner. Ich war sehr gebauchpinselt ob der Frage, ob ich ihn einführen darf. Man hat ja nicht so viele so Hotshots in der Psychologie. Ich bin Professorin für allgemeine Psychologie und vertrete damit ein Fach ganz in der Nähe von dem, worüber Dietrich Dörner gearbeitet hat. Er ist, um ihn kurz vorzustellen, geboren in Berlin, und aber aufgewachsen dann wahrscheinlich durch die Kriegswirren in Düsseldorf. Er hat in Kiel studiert, hat also da schon sehr viel gesehen, aber wie man hauptsächlich eben im nördlichen und mittleren Bereich, ist dann wieder zurückgekommen nach Düsseldorf auf eine Professur, von der er dann nach Gießen ging und 79 in Bamberg gelandet ist. Unten im Süden, wo er dann auch sich sehr wohl gefühlt hat und deshalb dort geblieben ist, trotz zahlreiche andere Rufe, die er bekommen hat. Dietrich Dörner ist, glaube ich, dem meisten und dem großen Publikum bekannt geworden, wie auch der Fachgesellschaft, durch die wirklich gewichtigen und also auch wirklich gewichtigen, weil sehr dicken Bücher, die er verfasst hat, das Wesentliche und das Erste, die Logik des Misslingens. Dann folgte der Bauplan für eine Seele und der Seelenwagen. So die drei, das sind eigentlich neben natürlich unglaublich vielen Fachpublikationen, die dazukommen, die ich hier jetzt überhaupt nicht aufzählen mag. Diese Bücher sind eigentlich sensationell gewesen und sind es immer noch in der Psychologie. Sie haben versucht, sich dem Thema Problemlösen, um das es, glaube ich, im Entfernten auch heute gehen wird, zu widmen mit Hilfe neuer Methoden, eben durch Planspiele. Herr Dörner hat Menschen einfach spielen lassen im Labor und hat sie dabei beobachtet. Und das war methodisch unglaublich innovativ und ein Riesengewinn. Und was man dadurch erreicht, ist, man kann natürlich isolierte psychische Fähigkeiten ins Labor holen und sie dort in einem Kontext angucken. Eben nicht mehr so isoliert haben, wie wir das gerne machen, wenn wir ins Labor gehen, was aber erkenntnistheoretisch natürlich auch immer an gewisse Grenzen stößt, sondern man kann das in diesem gesamten Spiel von emotionalen, motivationalen, kognitiven Prozessen sich wirklich angucken. Ich weiß, Dietrich Dörner hat viel mit Zinnsoldaten gespielt, aber nur zum Erkenntnisgewinn. Ja. und er hat dann seine Planspiele und die Werkzeuge, die er da verwendet hat, hat er auch ausgebaut zu einem Modell, einem Erklärungsmodell, eben seinem Seelenwagen, seinem Bauplan für die Seele. Er hat zahlreiche Preise eingeheimst. Er traut sich, ich weiß nicht, auch schon immer eigentlich, Dinge, die man sich vielleicht gar nicht so traut. Er trägt zum Beispiel vor auf dem Spielekongress, habe ich gesehen, mit Begeisterung, wo sich eben diese ganzen jungen Hacker tümmeln. Er traut sich, eine Veröffentlichung zu schreiben, die Adolf Hitler im Titel trägt. Das hat sich, glaube ich, noch kein Fachkollege getraut. Also ich bin in tiefer Bewunderung. Er traut sich nicht zuletzt, sich jetzt hier hinzustellen und uns was über Komplexität zu erklären. Ich selbst, Sie haben eben überlegt, woher wir uns kennen können. Meine Anekdote ist, ich war kleine Studentin und habe mein erstes, zweites, drittes Manuskript eingereicht. Es war eine Zeitschrift der Psychologie, die Herr Dörner herausgegeben hat damals, und habe nie wieder was gehört von diesem Manuskript. Und ich war sehr ungeduldig natürlich, wie das so ist, als junger Mensch. Und mein Doktorvater hat gesagt, nee, da sei mal ganz vorsichtig mit dem Nachfragen. Und da auf diesem Schreibtisch, da liegt sehr viel und da liegen sehr viel wichtige Sachen. Und nicht, dass er jetzt hektisch anfängt zu suchen und das alles durcheinander gerät. Und was du machen kannst, ist, schenk ihm Zinnsoldaten und dann wird er sich sehr positiv an dich erinnern und wird dann bei Zeiten auch das Manuskript wiederfinden. Ich hatte, könnte mir vorstellen, dass das, dieser Schreibtisch, so wie ich ihn geschildert bekommen habe, ein Anlass ist, warum man Komplexität verstehen will in all seinen Facetten. Und ich bin gespannt, was wir jetzt dazu hören. Sehr schön, dass Sie hier sind.
Halt. Ganz herzlichen Dank, Frau Hockau, für diese freundliche Begrüßung. Diese Zinnsoldaten, die sind zwar kein Geheimnis, aber dass sie über Bamberg hinausgedrungen sind, das finde ich ja doch interessant. In der Tat spielten die bei der Spieleprogrammierung durchaus eine Rolle. Denn ein Freund und ich, wir spielten die aber nach so komplizierten Regeln, dass wir nicht mehr in der Lage waren, dieses Spiel, was eigentlich so eine Art von Schach oder Brettspiel war, ohne Computer zu beherrschen. Nicht? Und dann haben wir das eben in Computer übersetzt, nicht? Und hinterher konnte man die Zinnsoldaten dann weglassen. Nicht? Und das hatte schon Bezug zu dem, was heute so als Strategiespiel läuft. Das ist schon richtig. Aber es hat mich sehr überrascht, dass ich den Zinnsoldaten nun alle hier begegne. Ja, meine Damen und Herren, noch eine Anmerkung über Hitler. Das ist ganz interessant. Also wir haben ganz eigentlich sehr... unschuldig über Hitlers Handeln im Krieg, was uns interessant erschien, hat ein Kollege von mir und ich was zusammengeschrieben und haben das dann versucht zu publizieren. Das ging nicht in Deutschland. Kriegt man noch nicht los, und zwar aus zwei Gründen. Ein methodischer Grund, weil Psychologen, die sagen, Herr Dörner, Hitler ist einer. Einzelfall haben wir nicht in der Psychologie. Sie müssen mindestens 30 Hitler in der Versuchsgruppe und 30 in der Kontrollgruppe, nicht? Sonst läuft da gar nichts, nicht? Und dann können Sie wiederkommen. Der zweite Punkt, der gewichtiger war, über Hitler spricht man nicht. Hitler ist das absolute Böse und über den irgendwie so psychologisieren, das heißt, ihn zu entschuldigen, das tut man nicht. Und wir haben dann auf Anraten eben dieses Kollegen haben wir es nach Amerika geschickt. Und ich habe noch nie einen Artikel mit so wenig Kritik zurückgekommen und direkt publiziert, weil er hat interessante Entscheidungsverhalten und so weiter wie diesen Artikel nicht. Hat sich kein Mensch über Hitler aufgeregt. Das ist erstaunlich. Eigentlich für mich auch ein bisschen komisch. Denn wieso soll man sich nicht um die Psychologie von solchen Leuten wie Hitler kümmern? Das ist meines Erachtens sehr bedeutsam und sehr wichtig. Naja, aber darüber werde ich nicht reden, sondern über die Fehler beim Umgang mit Komplexität. Komplexität ist ein Schlagwort und oftmals eine Entschuldigung. Ist ja alles so komplex und unser Gehirn ist in der Altsteinzeit entstanden, in der mittleren und in der jungen Steinzeit, und da war das alles gar nicht so komplex, und aus diesem Grunde sind wir heute mit der Komplexität total überfordert und können diese Komplexität aufgrund unserer Steinzeitgehirne überhaupt nicht mehr beherrschen. Das ist so das, was so drinsteht auch diversen Gründen, warum Leute in Komplexität Fehler machen. Wir können das einfach nicht, wir sind völlig überfordert. Ich werde Ihnen zeigen, kein Wort von wahr. Dass wir an Komplexität scheitern, hat ganz andere Gründe, als die, dass komplexe Probleme schwierig sind. Das sind sie auch. Aber nebenbei waren sie das schon immer. Also politische Probleme waren schon im Jahre 8000 vor Christus kompliziert. Nicht? Lesen wir die Bibel, Altes Testament. Nicht? Dann sehen Sie in rauen Mengen komplexe Problemlösungen, sehr komplexe. In politischen Bereichen, ideologischen Bereichen und so weiter. Gucken Sie sich mal so den Exodus an, Moses 2. Nicht? Das ist hochkomplex. Auch die politischen Fragen und so weiter. Und steht den heutigen Fragen im Hinblick auf die Komplexität überhaupt nicht da. Können Sie sehr viel von lernen. Nebenbei, das sagen etwa die Juden auch, die Tora im Wesentlichen das Alte Testament ja lesen und sagen, wir lesen das nicht als Geschichtsbuch. Wir lesen das als Problemschulung. Nämlich um zu sehen, was hat man für Probleme gehabt und wie hat man die gelöst oder auch nicht gelöst. Das Alte Testament ist bekanntlich nichts als Sex and Crime. Nicht? ist ein Geschichtsbuch, was keineswegs eine Art von Apotheose des Judentums oder so etwas ist, sondern erzählt von schrecklichen Verbrechen, schrecklichen Misstaten und schrecklichen Fehlern, die die Leute gemacht haben. Und ich denke, es ist deshalb geschrieben worden, damit die Leute was lernen. Aus Heldenfeierungen lernt man nichts. Aber aus Fehlern, da lernt man. Auch wenn sie früher gemacht worden sind. Das so nebenbei, im Hinblick auf die Frage Komplexität als neue Anforderung. Man kann vielleicht sagen, dass heute mehr Leute mit Komplexität konfrontiert werden als früher. Früher war der Bauer beispielsweise, wo er lebte, der lebte halt Frühling, Sommer, Herbst, Winter, Frühling, Sommer, Herbst, Winter. Ab und zu gab es mal Schwierigkeiten, weil die Obstbäume nicht blühten und dann musste man überlegen, was man jetzt macht und so weiter. Aber im Wesentlichen lief das eben so ab und man war dem Schicksal ausgeliefert oder mehr oder minder ausgeliefert. Aber in der Politik gab es immer Komplexität und keineswegs geringere als heutzutage. Okay, trotzdem ist heute Komplexität interessanter, weil zweifellos unsere Welt insgesamt, die Komplexität unserer Welt ist wichtiger für den Einzelnen. Der mehr weiß, ich bin abhängig davon, ob in Palästina etwas passiert, was da passiert, was in Kairo auf dem Tahrir abläuft, das ist unmittelbar von Bedeutung für mich, das kann mein Schicksal bestimmen, das ist uns viel bewusster, als es früher war. Nicht? Und aus diesem Grunde ist natürlich die Welt komplexer. Wir beachten das Klima, die Klimaveränderungen und so weiter, müssen das beachten, müssen uns um Ressourcen kümmern und so weiter. All das ist in größerem Maße dem Einzelnen auf die Pelle gerückt, als es früher der Fall war, wo er das wesentlich als Schicksal über sich ergehen ließ. Wir wollen unser Schicksal ein bisschen mehr machen. Aus diesem Grunde ist eben die Komplexität etwas, was heute sehr bedeutsam ist. Aber es ist natürlich auch ein Entschuldigungsgrund, nicht? Alles so komplex mit Berlin, Flughafen, nicht? Und mit der Elbphilharmonie und mit Stuttgart 21, das können wir auch gar nicht beherrschen. Und da sieht man ja, wie schwierig das zu beherrschen ist. Vielleicht kommen wir auf einige Anmerkungen auch zu Berlin und so weiter, wenn wir über Komplexität reden, mal sehen, wie das so geht. Okay. Ich werde folgendermaßen vorgehen. Ich werde drei Fragen beantworten. Die erste Frage ist, was ist überhaupt Komplexität und warum macht sie Schwierigkeiten? Die zweite Frage ist, was für Fehler machen Leute in komplexen Systemen? Und die dritte Frage ist, warum machen sie Fehler? Und wir werden dann sehen, sie machen das nicht, weil Komplexität sie überfordert, sondern aus ganz anderen Gründen. Oder hauptsächlich aus ganz anderen Gründen. So, zunächst die Frage, was ist Komplexität? Komplexität ist eine Sprungfedermatratze, wie Sie sie da sehen. Nicht? Das heißt, ein System, welches aus einem Haufen von Variablen besteht, die Federn, nicht? Und Sie selber sind eine Feder, die da drin ist. Nicht? Sie gehören gewissermaßen zu dem System mit dazu. Und diese Sprungfedern, die sind alle miteinander verbunden durch diese Stäbe, die da drüber sind. Das heißt, Sie können mit einer Sprungfedermatratze nie nur eine Sache machen. Wenn Sie auf eine Feder draufdrücken, wackelt das ganze Ding. Das heißt, das System ist in hohem Maße interaktiv. Und Sie können keine isolierte Bedingungsvariation machen, das geht nicht, sondern oder Sie müssen das Ding zerstören, dann geht's. Aber Sie müssen immer alles beachten. Also wenn Sie aus irgendwelchen Gründen die Absicht haben, die zweite Feder in der dritten Reihe von links niedrig zu halten und die dritte Feder in der fünften Reihe von rechts oben zu halten, das ist ein schwieriges Problem. Das zu lösen. Nicht? Denn Sie müssen alle möglichen Interaktionen, dieses ganze Dings da zusammengehörig betrachten. Und es ist ein sehr schwieriges Problem, das hinzukriegen. Aber diese Sprungfedermatratze ist im Grunde noch zu einfach. Weil Sie müssen sich diese Sprungfedermatratze zusätzlich noch vorstellen, als mit, wenn man so will, beseelten Federn versehen. Das heißt, die Federn, die haben nicht einfach, sind nicht einfach so passiv, wenn man die antippt, dann schwingen die, sondern die sind aktiv. Die verfolgen ihre eigenen Ziele, die wechseln können. Die eine Feder sagt sich, ich will mich jetzt mal so richtig ausdehnen. Nicht? Die andere Fehler sagt, ich will mich aber jetzt mal richtig zusammenziehen, da sie aber in ein Feld von anderen Fehlern gebettet ist, geht das nicht so einfach. Nicht? Die eine muss immer beachten, was die andere tut, damit sie ihre Ziele realisieren kann, muss sich mit der irgendwie absprechen, kommunizieren oder muss die andere vernichten. Nicht? Das ist so das Übliche, was man so macht in solchen Feldern, zumindest also historisch gesehen. Nicht? Man muss mit denen irgendwie umgehen. Das ist der eine Punkt. Also die Federn sind aktive Federn, das müssen wir dazu rechnen. Diese Federn sind meistens andere Menschen oder Lebewesen oder ökologische Systeme, in denen Pflanzen wachsen oder auch nicht wachsen. Tiere leben und oder auch nicht leben. Und dann kommt noch ein weiteres hinzu. Das ganze Ding liegt im Nebel. Das heißt, Sie sehen den Zustand der einzelnen Variablen gar nicht. Hier ist das alles sichtbar. Aber in der Realität sehen Sie es gar nicht. Sie sehen beispielsweise nicht, um den wichtigsten Teil unserer Umwelt zu kennzeichnen, die Absichten und Hintergründe des Verhaltens von anderen Leuten. Und es gibt auch Leute, die versuchen, das vor Ihnen geheim zu halten. Und die versuchen, Ihnen sogar falsche Informationen zu geben. Clausewitz sagte einmal, im Kriege hat man vielleicht 20% der Informationen, die man eigentlich bräuchte, um Entscheidungen zu machen. Und von diesen 20% Informationen, die man hat, weiß man nicht, welche sind falsch und welche sind richtig. So, jetzt machen wir mal Entscheidungen. Das ist die Realität, wenn man wirtschaftspolitische Entscheidungen macht, wenn man in der Ökologie Entscheidungen trifft, in der Politik Entscheidungen trifft. Das ist die Realität, mit der man umgehen muss. Und das kann man und sollte es nicht auf eine simple, klare Entscheidungsstruktur, so wie sie in der Entscheidungstheorie üblich ist, reduzieren. Dann untersucht man nicht das Verhalten von Leuten in komplexen Systemen, sondern man muss das mit hineinnehmen. Man muss diese Dynamik des Systems, die Unbestimmtheit der Information, die Verborgenheit der Information, die Tatsache, dass man belogen wird, das muss mit rein in die ganze Geschichte. Sonst untersucht man irgendetwas, aber bestimmt nicht das Verhalten von Leuten in komplexen Systemen. Hier haben Sie nochmal so ein Diagramm, welches gewissermaßen so ein Element einer einzelnen Handlung kennzeichnet. Und Sie sehen daraus unmittelbar, wie die Verflechtungen kommen. Sie können irgendwas machen. Wenn Sie was machen, hat das einen bestimmten Effekt. Aber der Effekt ist nur da, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind. Das stimmt schon für den Knopfdruck auf den Lichtschalter. Da sind wir normalerweise der Meinung, das ist eine unbedingte Aktion. Ich drücke auf den Lichtschalter und das Licht geht an. Stimmt gar nicht. Sondern es muss Strom auf der Leitung sein. Dann müssen die Leitungen nicht oxidiert sein. Dann müssen die kleinen Schräubchen, mit denen die Drähte da festgedreht sind innerhalb des Schalters, nicht losgewackelt sein und so weiter. Sie müssen also alle möglichen Bedingungen erfüllt sein. Das wollten wir noch nicht. Sie müssen alle möglichen Bedingungen erfüllt haben. Dann machen Sie etwas, das hat eine Wirkung und normalerweise geht dann die Lampe an. Aber dass die Lampe angeht, hängt auch wieder davon ab, dass die Glühfaden dicht durchgeschmort sind, dass da auch wiederum Strom drauf ist und so weiter. Dann hat das Ganze Nebenwirkungen. Die sind normalerweise für uns ohne Betracht. Wenn Sie nämlich auf das Lichtschalterchen drücken, dann erwärmt er sich so ein bisschen. Nicht? Da steht dann so eine kleine Blase und diese Blase steigt hoch und drängt vielleicht, vereint sich mit einer anderen kleinen Blase und so weiter. Und dann kriegen Sie so chaotische Effekte. Also Chaostheorie, nicht? Die Leute, die eben sagen, ein kleiner Flügelschlag eines Schmetterlings auf den Hebriden kann einen Hurrikan in der Karibik auslösen. Nicht? Das kann man ausrechnen, das geht so. Nicht? So durch die Fortpflanzung von kleinsten Kausalbedingungen kann sowas vorkommen. Nicht? Interessiert uns normalerweise in unserer normalen Umgebung nicht. Wenn wir den Wasserhahn aufdrehen, fließt das Wasser raus. Das ist das Einzige, was uns interessiert. Und die Nebenwirkungen, die Folgewirkungen sind irrelevant, die zerstreuen sich irgendwo. Bei komplexen Systemen sind die überhaupt nicht irrelevant. Und Sie müssen die beachten. Und deshalb sind die Sachen verdammt schwierig, in solchen Situationen zu handeln. Sie müssen die Nebenwirkungen und die Fernwirkungen und die Bedingungen mit in Betracht ziehen beim Handeln. Und wir sind das so aus unserer normalen Umgebung nicht gewöhnt. Dann kann man sagen, Sie haben vorhin erzählt, man würde nicht überfordert durch Komplexität. Jetzt erzählen Sie uns aber Sachen, die eigentlich so klingen, als würde man durch sowas überfordert. Natürlich fordert das sehr viel, aber man kann damit umgehen. Und man ist seit jeher damit umgegangen, mit so etwas, etwa in der Politik. Okay, hier sehen Sie sowas, das nochmal auf den Punkt gebracht. Wenn es regnet, dann ist die Straße nass, lasse ich mal in irgendeinem Logikbuch. Als so ein Satz, von dem der Logiker meinte, das wäre doch so ein richtiger empirischer Satz, nicht? Auf jeden Fall so ein Grundelement, auf dem könnte man was aufbauen. Das stimmt überhaupt gar nicht. Es kommt natürlich darauf an, wie man nass definiert. Aber damit die Straße wirklich einen, sagen wir mal, substanziellen Feuchtigkeitsfilm hat, müssen alle möglichen Bedingungen erfüllt sein. Die Straße muss zunächst mal da sein, wo der Regen ist, ne? Dann darf es nicht zu heiß sein. Die Straße darf keine Querrillen haben. Die Straße darf kein Sandweg sein. Die Straße darf keine zu starke Neigung haben. Und es darf kein zu starker Wind wehen. Das sind alles die Bedingungen, die erfüllt sein müssen, damit die Straße wirklich nass wird. Sonst wird sie nicht nass. Oder, ja, wie gesagt, da muss man doch Nässe jetzt definieren. Was heißt Nässe? Genau, also die Mächtigkeit des Feuchtigkeitsfilms auf der Straße, nicht? Aber es wird Ihnen klar sein, dass eben das alles mit beachtet werden muss. Das heißt, unsere ganze Umgebung ist eigentlich komplex und von vielen Bedingungen abhängig und wir müssen damit umgehen. Okay. Wenn man das ein bisschen zusammenfasst, kann man sagen, es gibt sehr viele Variablen. Die Variablen sind vernetzt, das heißt, die haben Interaktionen. Was das ist, habe ich gerade klargelegt. Die sind also wechselseitig von anderen Variablen abhängig, die die Bedingungen für das Funktionieren der anderen bilden. Das heißt, vernetzt. Dann ist das gesamte System intransparent. Es hat Eigendynamik, die tun von alleine was, es wartet nicht. Das System, dass sie was tun, sondern es bewegt sich einfach weiter. Ich könnte nicht sagen, Moment, das muss ich erstmal genau überlegen. Nicht? Dann erst kann ich was tun, sondern sie müssen schnell was tun. Sie müssen dann damit rechnen, dass die Todzeiten lang ist. Das ist ein ingenieurwissenschaftlicher Begriff. Ich mache was, wie lange dauert es, dass die Wirkung eintritt. Nicht? Das ist die Todzeit. Und die ist bei etwa politischen Aktionen unter Umständen beträchtlich. Wenn Sie die Gesundheitsreform machen, merken Sie das erst nach 3 Jahren, ob das was bringt. Nicht? Dass die Familienpolitik der Bundesrepublik seit 10 Jahren unternommen nichts gebracht hat, merkt man heute so langsam. Nicht? Dass sie von völlig falschen Voraussetzungen ausgegangen sind. Aber das ist eine andere Frage, darüber kann man reden und sprechen. Polytelie ist wichtig. Von griechisch polyphil. Telos, das Ziel, also Vielzieligkeit. Sie verfolgen in einem komplexen System normalerweise nicht nur ein Ziel, sondern verschiedene. Sie wollen gesund bleiben, sie wollen genügend zu essen haben, genügend zu trinken, sie wollen es warm haben und so weiter. Sie haben eine ganze Menge von Zielen, die sie brauchen und die sie gewöhnlich verfolgen. Das sind immer polytelische Situationen, das bedeutet aber, dass Konflikte vorhanden sind zwischen Zielen, die sie irgendwie lösen müssen. Sie können das eine nicht erreichen, wenn das andere erfüllt ist. Also wenn Sie ein Unternehmen gründen irgendwo und wollen eine Fabrik irgendwo bauen und Sie sagen sich, A, gute Verkehrsanbindung, B, kein Sumpfland, C, wie bei Thyssen in Brasilien, genügend Leute, die bereit sind, in meiner Fabrik zu arbeiten, die aber mit ganz wenig Geld zufrieden sind und außerdem hoch motiviert, nicht? Und nie krank. Nicht? Das alles muss zusammen erfüllt sein, geht nicht. Sondern Sie müssen da irgendwie sehen, dass Sie mit Zielen arbeiten, Ziele balancieren und sagen, okay, das eine ist gut erfüllt, das andere nicht ganz so gut, aber das nehme ich in Kauf und so weiter. Oder ich nehme es nicht in Kauf, ich muss was anderes suchen. Okay, daraus ergeben sich eine Reihe von Anforderungen. Beispielsweise die Koordination verschiedener Handlungsstränge notwendig. Eins nach dem anderen geht nicht. Sie müssen oftmals viele Sachen zugleich machen. Horror für Experimentalpsychologen. Randbedingungen und Nebenwirkungen müssen in Rechnung gestellt werden. Unter ähnlichen Bedingungen sind unähnliche Maßnahmen erforderlich. Also Sie können nicht sagen, habe ich schon mal gemacht oder habe ich immer schon gemacht, machen wir immer so, jetzt machen wir wieder das, was wir immer gemacht haben. Ganz großer Fehler, wird uns noch kennen, oder kann ein großer Fehler sein, muss nicht. Kann ein großer Fehler sein, das ist Methodismus. Die Kontrolle des Handelns ist schwierig aufgrund der Todzeiten. Sie wissen nicht direkt, ob Sie was falsch gemacht haben. Wenn ich hier auf den falschen Knopf drücke, merke ich das direkt. Wenn ich eine Gesundheitsreform mache, dann nicht. Zielflexibilität ist notwendig. Sie müssen unter Umständen Ihre Ziele wechseln. Sie dürfen nicht nach einem Ziel streben. Zielkonflikte müssen bewältigt werden. Das sind die Anforderungen, die dabei sind. Nebenbei, die kann man bewältigen. Oder man kann mit ihnen operieren. Bestimmte Leute können das recht gut. Ja. Okay. Jetzt zu dem von der Frau Hucker schon erwähnten, Frage der Forschung. Das war so Sachen vom menschlichen Handeln, die haben mich eigentlich immer interessiert. Ich habe mich immer eigentlich sehr für Geschichte und dann dementsprechend auch für Politik interessiert, schon bevor ich Psychologie studierte, und war vom Psychologiestudium sehr enttäuscht, weil ich sagte, von dem Handeln etwa geschichtlicher Akteure konntest du mit der Psychologie so gut wie nichts anfangen. Also so gut wie nichts erklären. Und von dem Handeln der heutigen Akteure kannst du auch nichts erklären. Nicht? Und mit diesen ganzen Mini-Theorieleinchen oder den Theorunculae, wie der Braithwaite das mal genannt hat, oder Theoritae, den kleinen Theorieleinchen der Psychologie, mit denen kann man in der Beziehung nichts anfangen. Und wir haben dann, weil ich mich auch immer sehr mit dem menschlichen Denken befasst hat und mich mit dem menschlichen Denken auseinandergesetzt habe, haben wir irgendwann mal gesagt, als die Computer eben aufkamen, naja, dann machen wir das doch mal mit Computern. Wir bauen also die komplexen Realitäten, die wir sonst nur aus unzuverlässigen geschichtlichen Berichten kennenlernen, die bauen wir auf dem Computer zusammen und setzen unsere Leute in den Computer und gucken uns, was die mit dem Computer so machen. Wir haben eine ganze Reihe von so Systemen gebaut, beispielsweise das hier ist das Moro-Land, ein Burkina Faso-Land, heute ein Teil von Mali, nicht? Sehr relevant in der Beziehung, nicht? Wo wir eben Leute die Aufgabe waren, gaben, nicht die Islamisten zu verjagen, das hat man noch nicht. Das heißt, wir hatten das sogar auch schon drin, aber das ist jetzt hier nicht so relevant, sondern die sollten den Moros eben bessere Lebensbedingungen verschaffen. Und konnten das am Computer auch real tun, konnten also mit den Moros operieren. Oder Wiener Schokoladenfabrik, Schokofin. Da mussten die Leute eben ein Wirtschaftsunternehmen, was kurz vor der Pleite stand, versuchen auf Vordermann zu bringen. Wo man immer sagen kann, ja, die müssen wirtschaftliche Kenntnisse haben, wo was zu machen. Das ist Unsinn, braucht man nicht. Was man an wirtschaftlichen Kenntnissen braucht, ist, ich muss Rohwaren einkaufen, dafür brauche ich Geld. Das muss ich erwerben, indem ich meine Schokoladen verkaufen kann. Nicht? Und verkaufen kann ich sie dann gut, wenn die Schokolade gut ist. Oder wenn ich den Leuten zumindest erzählen kann, dass sie gut ist. Nicht? Wobei das für Langfristverkauf nicht so gut ist. Nicht? Wenn ich denen nur erzähle, dass es gut ist und so weiter. Also man kommt da, auch unsere Versuchspersonen kommen ohne weiteres in diese wirtschaftlichen Dinge hinein. Das ist nicht so schwer. Was habe ich an Kosten, was habe ich an Unkosten, was habe ich an Einnahmen, was kann ich machen, um die Einnahmen zu steigern, Werbung machen und so weiter, gute Schokolade produzieren. Damit ich gute Schokolade produzieren muss, müssen die Leute auch gut arbeiten und nicht Mäuseschwänze, die Schokolade tun oder sowas nicht. Das ist alles nicht so gut. Und man kommt da runter und man kann das eigentlich ohne vorherige Kenntnisse mit seinem gesunden Menschenverstand schon lösen, diese ganzen Aufgaben. Oder Firefighting oder Feuer im schwedischen Urwald, dass Leute eine Feuerlöschbrigade in einem heißen Sommer im schwedischen Urwald dazu benutzen, um Wald zu bewahren. Solche Spiele haben wir gebaut und haben Leute daran gesetzt und haben uns angeguckt, was die da machen. Und was uns da interessanterweise auffiel, ist, dass das, was die so machten, sehr dem ähnelte, was man so in den Geschichtsbüchern vorfand. Nicht? Wir haben ein anderes Spiel, das habe ich hier nicht verzeichnet, Lohhausen. Da mussten Leute eine kleine Stadt, die wir der Stadt Grünberg in Hessen nachgebildet haben, verwalten als Bürgermeister über eine längere Zeit. Und da kam eine liebreizende Germanistikstudentin auf die Idee, als die Uhrenfabrikarbeiter streikten, zu sagen, da wird jeder Zehnte erschossen. Nicht? Wegen Sabotage. Nicht? Das hätte ich ehrlich gesagt nicht für möglich gehalten, aber das war eine sehr linke Studentin und die sagte, wenn die hier den linken Aufstieg behindern, dann müssen die aus dem Weg geräumt werden. Nicht? Das kann man aus den Geschichtsbüchern, dass in der Realität so vorkommt, und zwar nicht spielerisch, keineswegs. Die meinte das ernst. Das hat dann auch, doch uns ans Nachdenken gebracht. Nicht? Und haben wir auch gesagt, okay, sowas kannst du also erzeugen im Spiel, dass Leute sowas machen. Nicht? Und guck dir doch mal genauer an, wie das geschehen kann, unter welchen Umständen Leute dazu kommen, so etwas zu machen. Okay, wir haben also Spiele betrachtet und haben aber das auch in Beziehung gebracht mit einer Reihe von Büchern, die bei Geschichte nicht dabei stehen bleiben, nur Geschichte zu erzählen. Was war so und mit welcher Wahrscheinlichkeit war das, sondern auch zu erklären. Warum war das so? Was ist so geschehen und warum ist das so gemacht worden? Und in der Beziehung möchte ich ein paar Bücher nennen, weil mir die wichtig erscheinen. Einmal unübertrefflich oder unübertroffen das Buch von der Barbara Tuchman, einer New Yorker Bankierstochter, August 1914. Die hat 4 Wochen im August beschrieben. Und diese unsäglichen Blödheiten, die Russen und Deutsche und Österreicher und Franzosen und Engländer, keiner auszunehmen, gemacht haben, das ist, wenn es nicht so traurig wäre, könnte man sich zum Teil halt totlachen über diese Sachen, die da so passiert ist und die Barbara Tuchman sehr genau festhält und sehr genau sich anguckt. Ich weiß ja heute eigentlich kein Mensch mehr so richtig, warum eigentlich der Erste Weltkrieg ausgebrochen ist. Nicht? Die Leute wussten das damals auch nicht, sondern das wickelte sich so ab, das spielte so zusammen und plötzlich war sie drin. Okay. Barbara Tuchman ist sehr wichtig, die auch dann späterhin noch ein Buch schrieb über die Torheit der Regierenden, Vietnamkrieg, dann besonders die völlig idiotischen Vorgehensweisen, wie die Engländer Amerikaner dazu brachten, sich von England loszulösen. Nicht? Das war eigentlich nicht notwendig, aber die brachten es hin. Nicht? Die haben 20 Jahre energisch daran gearbeitet und schließlich war es soweit. Das ist sehr empfehlenswert und die Torheit der Regierenden ist sowieso lesenswert. Sie zieht das durch von Troja bis zum Vietnamkrieg. Die Art und Weise, wie eigentlich im Nachhinein völlig unglaubliche Fehlentscheidungen vorkamen bei den Leuten, wo man glaubt, die sind alle verrückt gewesen. Die waren aber nicht verrückt. Ich komme auf diesen Punkt zurück. Ja, das in Verbindung bringen, also ein bisschen experimentelle Arbeit, sich angucken, Leute, auch wesentlich Leute im Einzelfall. Nicht? Man darf so eine Studentin, wie etwa die Germanistin, die da jeden 10. erschießen wollte in Lohhausen, die darf man nicht sagen, naja, im Mittelwert sind die alle ganz friedlich, nicht? Sondern man muss sich diese Einzelfälle genau angucken. Man sollte die nicht im Mittelwert untergehen lassen. Ja, das ist also der Hintergrund der Arbeiten, die wir gemacht haben. Und ich will jetzt ein bisschen davon erzählen, was dabei so rausgekommen ist. Fehler, die Leute machen. Ja, was hat man da zu leisten? Welche kognitiven Prozesse sollten da ablaufen? Das sind so ungefähr die hier angegeben sind. Zielelaboration, ich muss mir Gedanken machen, welche Ziele soll ich eigentlich verfolgen? Durchaus ein Problem. Zielelaboration, Wechsel von Zielen, Abgleichen von Zielen, eine Schwerpunktbildung, dass ich sage, jetzt muss ich erstmal das Ziel verfolgen, die anderen erstmal nicht und so weiter, das kommt hier hinein. Informationssammlung und Modellbildung, man muss Informationen aufnehmen, soweit man sie kriegen kann, muss daraus versuchen, so ein Modell der Situation zu erstellen, warum geht das eigentlich hier so, wie es geht, und kann dann aus dem Modell Ableitungen machen, kann sagen, okay, wenn das so ist, dann wird sich das so und so weiterentwickeln und kann Prognosen machen. Deshalb ist die Modellbildung sehr wichtig. Dann kommt man ans Planen und Entscheiden und sagt sich, okay, wenn das alles so ist und so wird, dann musst du dir jetzt mal überlegen, was du machst. Nicht? Planen und Entscheiden. Und wenn man geplant hat und entschieden hat, dann kommt kontrolliertes Handeln und Selbstkritik. Kontrolliertes Handeln heißt, ich muss nicht nur etwas tun, sondern ich muss auch tun, indem ich nachkontrolliere, ob das, was ich getan habe, erfolgreich ist. Und komme dann dazu, dass ich sage, das war aber ein ziemlicher Mist, den du gemacht hast. Das machen Leute höchst ungern, obwohl es trivial ist, das zu fordern. Leute werden gewöhnlich höchst ungern mit den Folgen ihrer Handlungen konfrontiert. Sie tun lieber so, sie machen was und dann gucken sie gar nicht mehr hin. Vor 14 Tagen wurde in der Frankfurter Allgemeinen der Wowereit, Berliner Oberbürgermeister, befragt zu ja, eben diesem Desaster um den Berliner Hauptbahnhof, um den Berliner, den nicht, sondern den Berliner Flughafen. Und er wurde unter anderem gefragt, Herr Wowereit, welche Fehler haben Sie denn gemacht selber? Nun ist es eigentlich überhaupt gar kein Problem, zu sagen, naja, das habe ich nicht richtig gesehen und das auch nicht. Das passiert einem. Das ist auch nicht weiter bedeutsam. Dass man Fehler macht in einer solchen Situation, ist ganz, ganz klar. Nur, was die Aufgabe ist, sich mit seinen Fehlern auseinanderzusetzen, um zu sagen, okay, das muss ich anders machen oder ich muss daraus lernen. Nicht? Das ist Fehlerkultur. Nicht keine Fehler zu machen, sondern die Fehler, die einem notwendigerweise vorkommen, aufzunehmen und sich damit auseinanderzusetzen. Nichts tun Leute mehr ungern als so etwas. Dann das schädigt ihr Selbstwertgefühl. Und Herr Wowereit hat ungefähr 30 Zeitungszeilen darauf geantwortet. Zu der Frage selbst hat er nicht Stellung genommen. Und ich wette, nicht weil er gelogen hat oder weil er sagte, nein, das verrate ich denen jetzt nicht, was ich für Fehler gemacht habe. Und er wusste keinen Fehler. Weil er alle Fehler, die er gemacht hat, schnell weggetan hat, weggedrängt und vor sich selbst, um sein Selbstwertgefühl zu bewahren, bewahrt hat. So würde ich sagen, ist das, läuft das. So läuft es nämlich üblicherweise. Und ich würde sagen, bei Wowereit war es genauso. Der hat mit bestem Gewissen erklärt, er hat keine Fehler gemacht, weil er die Fehler, die er gemacht hat, alle ganz, ganz schnell vergessen hat. Das machen Leute so. Nicht? Auch bei uns in den Spielen, da kann man es sehr gut verfolgen. Nicht? Die Leute, die machen keine Fehler und wenn sie Fehler machen, dann sind die Fehler ganz schnell weg. Affirmative Wahrnehmung. Kommen wir gleich drauf. Ich nehme das wahr, was ich wahrnehmen will. Und das, was ich nicht wahrnehmen will, inklusive meiner eigenen Fehler, nehme ich nicht wahr. Zumindest unter bestimmten Bedingungen nicht. Es gibt auch Leute, die agieren anders. So, kontrolliertes Handeln, Selbstkritik. Okay, jetzt kommen wir zu den Fehlern. Menschen machen beim Umgang mit komplexen Systemen Fehler. Diese Fehler sind zumeist oder immer nicht nur Fehler, sondern sehr törichte und sehr dumme Fehler. Sie werden das gleich sehen. Das sind unglaublich dumme Fehler, die die Leute machen. Aber es gibt Gründe dafür, dass sie die machen. Wir wollen jetzt darauf eingehen, welches die basalen Fehler sind, die Menschen so beim Umgang mit komplexen Systemen machen. Und dann wollen wir auf die Frage eingehen, die eigentlich wichtige ist, warum machen sie? So, jetzt muss ich mal gucken, dass ich könnte ohne weiteres bis morgen früh weiter erzählen. Nicht? Aber ich glaube, das würden Sie nicht... Bitte? Machen Sie es. Also allein die Anzahl von Fehlern, das sind große verschiedene Anzahlen, aber die lassen sich auf bestimmte Punkte bringen. Und das ist das, was mir angelegen sein soll. Ja, warum machen Sie diese Fehler? Es gibt drei Gruppen von Fehlern, die man so auseinandersortieren kann, die allerdings zusammenhängen. Das erste, und ich möchte sagen, dass das aller wichtigste, ist affirmative Wahrnehmung. Oder Wahrnehmung dessen, was ich wahrnehmen will, was mit meinem Weltbild übereinstimmt. Das ist das Allerüblichste. Der Per Englund, schwedischer Historiker, schreibt in einem seiner Berichte über den russisch-schwedischen Krieg, die Generale handeln alle streng logisch. Die machen keine logischen Fehler. Die leiten immer das Richtige aus den richtigen Prämissen ab. Und die Folgerungen auch. Nur, leider, das, was Sie für die Wirklichkeit halten, das ist von Ihnen selber konstruiert und hat mit der Wirklichkeit, wie sie wirklich zustande hat, zum Teil noch nicht mal Ähnlichkeit. Das ist der zentrale Punkt. Ich baue mir meine Realität so zusammen, wie ich sie haben will, und dann mache ich daraus streng logisch die richtigen Ableitungen, habe dann ein tolles Gewissen, ich habe ganz richtig aus den meines Erachtens richtigen Prämissen das Richtige gefolgert. Nicht? Die machen keine Schlussfehler, wie der Kahnemann beschreibt. Oder diese logischen Fehler sind ganz selten. Das, was sie wesentlich falsch machen, ist, sie bauen sich falsche Bilder von der Realität. und basieren und operieren mit diesen falschen Bildern von der Realität. Und sie vertrauen auch noch darauf. Ich meine, wenn sie sagen würden, ich weiß nichts von der Realität, ich sehe kaum was, alles im Nebel und alles duster, ich mache mal so ein paar Annahmen und dann prüfe ich, was so der Fall ist und guck mal, ob das richtig ist und operiere dann erst weiter. So wäre es richtig, damit umzugehen. Das machen die Leute aber nicht. Sondern die glauben an ihre Realitäten. Mit festen, inbrünstigen, fast religiösen Glauben an das, was sie sich zurecht konstruiert haben. Alles andere ist nämlich, ist nämlich dumm. Wenn sie nämlich sich sagen würden, ich habe jetzt gehandelt aufgrund eines falschen Bildes zur Realität, hätten sie der Schuldgefühle. Müssen sagen, ich hätte mir das noch mal ein bisschen genauer überlegen müssen. Das aber vermeiden Menschen. Schuld ist ein höchst unangenehmes Gefühl. Und das versuchen Menschen zu vermeiden. Aus diesem Grunde erzählen sie, warum sie so gehandelt haben müssen, wie sie gehandelt haben. Und die Schuld haben andere, nicht? Die ihnen die falschen Informationen gegeben haben, beispielsweise, oder sonst irgendwer. Nicht? Ich bin selber aus einer Zeit, ich bin 1938 geboren, war also bei Kriegsende 6 Jahre alt und habe dann so die Jahre von 45, seit ich zur Schule ging, eigentlich sehr interessiert, damals schon die Diskussionen meines Vaters und seiner Freunde und so weiter vernommen, die gingen natürlich immer um Zweiten Weltkrieg, Hitler und so weiter. Und das hat mir sehr imponiert eigentlich. Mein Vater war da anders. Mein Vater war zwar Hitler-Jugendführer, aber lange dann nicht mehr und hat alles getan, um seine Söhne dazu zu bringen, zu sagen, macht euch keine falschen Bilder von der Realität. Und glaubt den Leuten nicht, die euch sagen, sie wären verführt worden. Das war so etwas, was die Leute der Gerner sagten. Wir haben uns selber verführt. Aus den Umständen und so weiter erkläre ich alles, aber wir waren schuld. Nicht? Das ist eine andere Geschichte. Nur das fiel mir zum ersten Mal damals auf, wie die Leute so alles vermieden, um Gottes Willen nicht an der Sache irgendwie schuldig zu sein. Verratener Idealismus. Wir waren alle Idealisten, aber der Hitler hat uns missbraucht. Ne? Nö. Okay. Affirmative Wahrnehmung. Dann die Methode Simplex. Le terrible simplificateur. Man macht sich die Welt einfach. Denn dann ist sie beherrschbar. Indem man einfache Annahmen über die Welt macht. Das ist eine weitere Methode. Man glaubt, die Welt wäre mit einfachen Methoden so lösbar. Nebenbei, es ist eine gute Maxime zu sagen, mach es so einfach wie möglich. Aber man darf nicht vergessen, hinzuzufügen, und so kompliziert wie nötig. Dann ist es richtig. So, und der letzte Punkt ist dann Methodismus. Das ist vielleicht der schlimmste Fehler von allen. Der folgt natürlich aus anderen. Methodismus heißt so viel, wir haben ja Erfahrung. Wir haben große Erfahrung. Und aufgrund unserer Erfahrung wissen wir, was wir machen haben. Das ist ja immer so gegangen. Und deshalb machen wir es so weiter. Und man beachtet nicht mehr die Bedingungen, dass die Bedingungen sich ändern. Wir kommen auf Beispiele dafür. Okay, gehen wir die ein bisschen durch und gucken uns das ein bisschen an. Ja, das beginnen wir mit einem Zitat von der Barbara Tuchman. Da nun der Mensch ein erstaunliches Talent hat, immer das zu sehen, was er zu sehen erwartet, selbst wenn es gar nicht vorhanden ist. Beziehungsweise, das habe ich dann ergänzt, aber das ist im Grunde nur eine Extrapolation, immer das nicht zu sehen, was er nicht zu sehen erwartet, selbst wenn es vorhanden ist. Das ist Barbara Tuchman zur affirmativen Wahrnehmung. Und da findet man dann leicht für Beispiele. Ich gebe Ihnen zunächst ein Beispiel aus einem Spiel von uns bei Schokofin. Der Absatz der Schokoladenfabrik Schokofin in einem konkreten Spiel sah exakt so aus. Ne? Irgendwie nicht sehr erfreulich, nicht? Die Leute aber nahmen immer nur die Anstiege wahr und verzichteten darauf, etwa einen Graph zu zeichnen der gesamten Geschichte, sondern nahmen immer nur es geht wieder aufwärts. Ach, es geht wieder aufwärts, nicht? Das nahmen sie wahr und ihrer Meinung nach, die sie auch äußerten, war es im Großen und Ganzen so ungefähr gleich geblieben. Es ging immer mal abwärts und dann wieder aufwärts, nicht? In Wirklichkeit ging es in den Keller, nicht? Das ist affirmative Wahrnehmung, nicht? wie es wirklich geht, das wollen wir gar nicht sehen. Und das gucken wir uns auch gar nicht an. Wir gucken uns die Erfolgssignale an und was anderes nicht. Ein anderes, noch erheblich schöneres Beispiel ist jetzt fast 2 Jahre alt, betrifft Tschernobyl, betrifft Fukushima. Tschernobyl ist nicht ganz richtig. Ich habe damals mit großem Interesse alle möglichen Spiegel Online und alle möglichen Foren verfolgt. Und aus einem Forum habe ich das hier rausgeschrieben. Das ist alles aus dem Forum rausgeschnitten. Auch die Namen sind, Albert Schulte ist offline, sind nicht erfunden, sondern die sind echt. Also hat das Erdbeben die Schäden in Fukushima angerichtet oder aber der Tsunami? Das ist von einer gewissen Wichtigkeit, zumindest wenn man pro oder gegen die Kernkraft ist. Wenn man gegen die Kernkraft ist, muss man sagen, der Tsunami, völlig unwichtig. Das Erdbeben, aber ein Erdbeben kommt überall vor. Tsunamis nur an der japanischen Ostküste, in Landshut eher nicht. Ne? Und deshalb spielte das eine große Rolle, nicht? Und der Reaktorexperte Joachim Knebel vom Karlsruher Institut für Technologie meinte, der Tsunami hat die Dieselaggregate, Pumpen und Hilfssysteme weggerissen und daraus folgte der Rest. Daraufhin Albert Schulze, affenscharf, jeder Depp darf mittlerweile was sagen. Übrigens, der Ton ist auch interessant, nicht? Da gibt es keinen Widerspruch, nicht? Der Tsunami hat gar nichts weggerissen, sondern bestenfalls das elektrische System per Kurzschluss zerstört. Es ist allerdings seit einiger Zeit zu vermuten, dass das Beben bereits wesentliche Teile der Anlagen zerstört hat und darüber wissen wir gar nichts. Wissen wir gar nichts, das stimmt nicht, er weiß das nämlich genau. Ja, dann kommt der Knebel wieder. Schau dir mal die Sattbilder von der zerstörten Anlage an und dann vergleiche sie mal mit den Sattbildern, die man über Google Maps noch von der intakten Anlage sehen kann vorher. Ich finde schon, dass da zwischen den Wasserbecken und den Turbinengebäuden, dahinter die Reaktoren, einiges Gerümpel fehlt. Camilo ist offline, das war der Knebel. Dann kommt der Albert Schulz wieder. Ich finde da gar nichts. Aber ich habe gesehen, dass massive Gebäude keinerlei Schäden durch den Tsunami davon trugen, auch nicht die Kraftwerksgebäude vermutlich. Und falls irgendwelches Wichtiges, oh je. Falls irgendwelches Wichtiges, ja, ja. Irgendwelches Wichtiges gerade auf dem Hof rumstehen sollte, wird es wohl schwer und lieber Himmel, Entschuldigung. Oder ein Erdbeben. Ja. Auf dem Hof rumstehen sollte, wird es wohl schwer und stabil ausgeführt und verankert sein. Vielleicht sollten Sie ganz einfach mal kurz innehalten und nachdenken. Die Horizontalbeschleunigung durch das Beben war zigmal höher als die Tsunamiwelle geschnallt. Das ist also Albert Schulze und ich habe Ihnen dann mal mitgebracht die beiden Satellitenbilder. Ich habe mir die dann sofort auch runtergeladen und Sie sehen hier Fukushima vor der Zerstörung. Hier sind die Reaktorgebäude und hier sind dieses ganze Vorfeld mit den Dieselaggregaten und so weiter und hier die viel zu niedrigen Wellen, Mauern. Und jetzt sehen Sie Fukushima nachher. Und zwar ist das Bild sehr undeutlich, hier sind wieder die Reaktorgebäude, das ist ein bisschen andere Perspektive, aber hier sehen Sie, alles Matsch. Nicht? Aber das hat der Albert Schulz nicht gesehen. Nicht? Alles heil. Nicht? Das ist affirmative Wahrnehmung. Nicht? Ein selten schönes Beispiel für so etwas, nicht? Dass man diese sehr deutlich sichtbaren Zerstörungen, die hier im Vorfeld der Fall sind, das ist doch noch heil und hier ist auch was heil, nicht? Eigentlich ist alles heil, nicht? Ja, so kann also affirmative Wahrnehmung zuschlagen. So wird aus der Realität, wie sie wirklich ist, eine Realität, wie man sie sich so einbildet und zurechtbaut. Noch ein Beispiel dafür, diesmal von der Barbara Tochmann und bedeutsamer gewissermaßen weltgeschichtlich, das heißt, weiß man nicht so genau. Sie erinnern sich vielleicht dunkel, Schliefenplan, Erster Weltkrieg, die deutsche Idee durch einen sehr starken rechten Flügel, durch Belgien völkerrechtswidrigerweise vorzugehen, dann die Franzosen in der Flanke zu packen, sie an Paris vorbei letztendlich gegen die Vogesen zu drücken und auf diese Art und Weise die französische Armee möglichst innerhalb von 4 Wochen kampfunfähig zu machen, um dann gegen die gefürchtete russische Dampfwalze vorgehen zu können. Das war dieser Schliefenplan, den die Deutschen großes Vertrauen setzten. Okay, das war der Schliefenplan. Hier sehen Sie die französischen Armeen, nicht? Die nebenbei auch vorhatten, nach Belgien einzufallen. Aber da sie den Schliefenplan konnten, haben sie gesagt, wir warten, bis die Deutschen das tun. Dann sind die Völkerrechtsbrecher, nicht wir. Nicht? Denn Belgien war ja neutral. Nicht? Die sind da diplomatisch etwas geschickter. Der französische Plan, den es auch gab, der war nebenbei auch nicht viel menschenfreundlicher als der Schliefenplan. Die Franzosen hatten ihrerseits die Idee, menschenfreundlich ist das Ganze nicht, aber die Idee, mit geballter Macht die vierte Armee hier um zu durchbrechen, durch Eifel und Hunsrück gegen Koblenz vorzugehen, dort den Rhein zu überschreiten und dann Berlin zu stürmen. Nicht? Das war der Plan 17 der Franzosen. Nicht? Das muss man auch nicht vergessen, also so friedlich waren die nicht. Okay, ja, das war so der Plan und hat nicht geklappt, weil die Franzosen noch rechtzeitig reagierten, aber gerade eben noch. Und die Geschichte ist lesenswert und sich anzusehen. Der Kommandeur der französischen 5. Armee, hier, der merkte nämlich, was los war. Da hatte er seine Aufklärungsabteilung und merkte, dass die deutschen Kräfte in Belgien viel, viel stärker waren als gedacht. Als berichtet worden waren. Und er berichtete das pflichtgemäß an sein Hauptquartier und das Hauptquartier reagierte ungefähr so. Reaktion des französischen Hauptquartiers auf die Berichte des Generals Lansac, die deutschen Truppen in Belgien betrafen zwischen dem 10. und 15. August 1914. Lansac täuscht sich, es ist unmöglich, dass die Deutschen so viele Truppen da haben, nicht? Affirmative Wahrnehmung. Der Lansac hat es zwar gesehen, aber täuscht sich halt nicht. Die deutschen Truppen in Belgien haben einen speziellen Auftrag. Die sollen da gar nicht durchstoßen oder so. Wir haben den Eindruck, dass die Deutschen keine Truppen dort haben. General Joffre, französisches Hauptquartier. General Lansac übertreibt. Lansac ist ein Feigling. Nicht? Das waren die Reaktionen darauf. Die waren nur darauf gerichtet, dass der Lansac nicht recht hatte. Der durfte nicht recht haben. Denn man selber wollte ja seinen Plan 17 durchführen. Das wurde dann auch probiert. Nach 4 Tagen war der Plan 17 vollkommen gescheitert. Joffre merkte dann gerade eben noch, was wirklich los war und befahl dann die notwendige Verstärkung, die dann zu diesem Wunder an der Marne führte und dazu, dass die Deutschen abgewehrt werden konnte, gerade in allerletzter Sekunde nicht. Der Lansac nebenbei war einer der Kommandeure, die dann entlassen wurden, wegen Versagen. Lansac hat das den Franzosen nie verziehen. Der hat den ganzen weiteren Krieg als Ausbilder gemacht, hat Offiziere ausgebildet und so weiter. Hat späterhin explizit gesagt, ich möchte kein französisches Ehrenbegräbnis, ich möchte auch keine französischen Ehrerzeugungen, denn er hat eigentlich Frankreich gerettet. Aber das mochte der Joffre nicht. Dass das so war. Und er mochte nicht, dass das rauskommt. Nicht? Das ist eine weltgeschichtliche, affirmative Wahrnehmung seitens Joffre. Nicht? Und es gibt viele weitere Beispiele. Okay. Gucken wir uns das nicht weiter an, sondern gucken uns diese Methode Simplex ein bisschen an. Eingeleitet mit einem Tolstoi-Zitat. Der menschliche Verstand vermag den Zusammenhang der Ursachen aller Erscheinungen nicht zu begreifen, aber der Trieb, diese Ursachen zu erforschen, schlummert in des Menschen Seele. Und da er in die vielen kunstvoll verworrenen Grundbedingungen aller Erscheinungen nicht eindringen kann, von denen jede einzelne als Ursache gelten könnte, greift er nach der ersten besten, die ihm am verständlichsten ist und am nächsten liegt und behauptet, das ist die Ursache. Das ist eine Tendenz bei Menschen, sich auf möglichst eine Ursache zu beschränken. Übrigens glauben Sie nicht, dass der Tolstoi das so meinte, dass der Mensch hier Verstand das wirklich nicht begreifen kann. Er hat nur Schwierigkeiten dabei, denn er zeigt in dem Gespräch, das stammt aus den Tolstoi-Kennern, für ihn gesagt von Pierre und dem Fürst André vor der Schlacht von Borodino. Und der Fürst André hatte sehr wohl die richtige Auffassung. von der Art solche Vorgehensweisen und leitet auch daraus seine eigenen Maßnahmen ab. Nicht? Er sagt aber nur, normalerweise haben die Leute das nicht. Also normalerweise haben die Leute Schwierigkeiten, das zu machen, und sie machen einfache Sachen. Und diese einfachen Sachen sind verquer und falsch. Das ist der Günther-Sitz. Übrigens sehr lesenswert für Systemtheoretiker, dieses Gespräch zwischen André und Pierre. Das ist Systemanalyse des Handelns pur. Sehr gut. Ja, Methode Simplex, woraus besteht die? Aus einer ganzen Reihe von Sachen, die ich nicht alle aufzähle. Reduktive Hypothesenbildung, sehr beliebt. Alles hängt nur ab von den Griechen. Nicht? Wenn wir die Griechen rausschmeißen, ist alles in Ordnung. Nicht? Das ist so eine reduktive Leistung, die wir heutzutage haben. Es ist alles ganz einfach. Nicht? Griechen rausschmeißen schon, ist alles prima. Nicht? Und das war ja so eine Zeit lang, CSU und so weiter, so die Meinung von Leuten, die zum Teil recht häufig vertreten wurde. Linearextrapolation. Gestern 50, heute 100, morgen 150. Andere Entwicklungen kommen nicht in Frage. Nicht? Auch so eine Einfachvorstellung von der Entwicklung. Schöne Daten über die Prognose der AIDS-Epidemie in Deutschland haben wir da aus der Anfangs der AIDS-Zeit, aber die bringe ich jetzt hier nicht. Verzicht auf die Analyse von Neben- und Fernwirkungen. Dass Maßnahmen Nebenwirkungen hat, interessiert uns nicht. Dass sie Fernwirkungen haben, interessiert uns auch nicht. Wir gucken nur auf die direkten Wirkungen, was anderes interessiert uns nicht. Verzicht auf die Analyse der Bedingungen. Haben sich bei unserem Handeln, welches sich nach dem Rezept von vorgestern richtet, nicht vielleicht die Bedingungen geändert, sodass unser Handeln nicht mehr richtig ist? Gucken wir gar nicht hin auf die Bedingungen. Macht die Sache nur kompliziert, unnötig kompliziert. Nicht? Bedenkenträger heißen die Leute da, die sowas dann tun. Nicht? Teilprobleme werden als unabhängig voneinander betrachtet. Verzicht auf historische Analysen zur Identifikation von Wirkfaktoren. Man guckt sich nicht an, was früher geschehen ist. Und wohin die Sache läuft, sondern man nimmt nur den Status quo, den im momentanen Status, und extrapoliert dann. Da sind die Amerikaner groß drin, in dieser Art von Politik. Nicht? Was ist jetzt der Fall? Der Hussein ist ein schlimmer Mensch, weg mit ihm. Nicht? Was da hinterher kommt oder woher das kommt oder was danach kommt, das interessiert alles nicht. Ja, Beispiel einer reduktiven Hypothese aus dem Lohausen-Spiel. Da kam eine Studentin wiederum auf die Idee, Zufriedenheit der Bevölkerung ist das Zentrale. Davon hängt die Kriminalität ab und die Produktion der städtischen Fabrik und die kognitive Fähigkeit der Arbeiten, weil durch zufriedene Leute werden die Schularbeiten von den Kindern mehr überwacht und so weiter. Das sind alles so wörtlich. Fürsorge für öffentliche Einrichtungen, das ist da die Zufriedenheit der Bevölkerung, ist der zentrale Punkt. Das ist so eine Reduktionshypothese. Und die ist an keiner Stelle falsch. Das muss man sich klar machen. Wenn Leute zufrieden sind, kümmern sie sich mehr um ihre Kinder. Dann sind sie auch sorgfältiger beim Arbeiten und sorgfältiger beim Benutzen von Telefonhäuschen und öffentlichen Toiletten und so weiter. Kriminalität hängt natürlich auch davon ab und so weiter. Das stimmt alles. Was damit verquer ist und was immer mit solchen reduktiven Hypothesen zu verquer ist, ist, es ist unvollständig. Das System ist nicht vollständig. Es sind alle möglichen anderen Faktoren auch noch da, die gleichfalls eine Rolle spielen. Und die lasse ich außer Betracht. Weil aber die Teilhypothesen alle richtig sind, sind solche reduktiven Hypothesen äußerst gefährlich. Denn wenn einer nachprüft, ist das wirklich so, dass die Leute, dass zufriedene Arbeiter besser arbeiten? Kriege ich das raus. Ja. Es wird alles bestätigt, was er nachprüft. Deshalb muss er sagen, meine Hypothese ist goldrichtig. Vollkommen in Ordnung, nicht? Danach muss ich handeln, nicht? Naja. Und deshalb sind reduktive Hypothesen so sehr gefährlich. Ihr Fehler liegt nicht daran, dass sie falsch sind, sondern dass sie unvollständig sind. Dass die Zufriedenheit der Bevölkerung nämlich noch von anderen Faktoren abhängig sind, auf die Person hier überhaupt gar nicht eingeht. Dass die Zufriedenheit selbst eingebettet ist in das ganze System. Nicht? Sondern die Zufriedenheit wird plötzlich zu so einem Urphänomen, was am Anfang von allen steht. Nicht? Der erste Beweger. Okay. Das ist die Gefahr von reduktiven Hypothesen. Aber die finden wir äußerst häufig. Hier beispielsweise haben Sie eine solche, nicht? An allem ist George W. Bush schuld. Und an George W. Bush ist wiederum Esso schuld. Nicht? Das ist, konnten Sie oder können Sie weit verbreitet finden. Nicht? Und deshalb wurde Obama in Berlin vor 4 Jahren wie ein Heiland begrüßt. Nicht? Weil der Obama macht das alles besser. So macht schon viele Sachen besser. Aber dass er nun der Heiland ist, der das Heil in die Welt brachte, kann man auch nicht sagen. Nicht? Kann es auch gar nicht. Aber das ist so eine reduktive Hypothese, oder das ist eine andere reduktive Hypothese. Fangt den Osama bin Laden und schon ist mit dem Islamismus Schluss. Ja? Nö. Ja, einfach Hypothese. Dazu gehört auch beispielsweise die ungenügende Analyse der Bedingungen. Man sagt sich hier beispielsweise bei diesem Feuerspiel, gefährlich ist das. Och, das ist Riesenfeuer. Das müssen wir löschen. Da unten ist auch ein kleines. Das ist nicht weiter wichtig. Ne? Und jetzt schicken Sie alle Löscheinheiten hier hin. Hier, dieses Feuer ist überhaupt nicht gefährlich. Das läuft gegen die Hügelkette und ist aus. Wald ist verbrannt, okay. Ne? Hier, das ist gefährlich. Denn das hat breite Ausbreitungsmöglichkeiten. Es verbrennt viel mehr Wald und außerdem noch ein Dorf mit. Nicht? Deshalb wäre es notwendig gewesen zu sagen, gegebenenfalls bei begrenzten Mitteln, das lassen wir euch brennen. Nicht? Alles können wir nicht retten, aber das hier müssen wir, das können wir auch noch bekämpfen. Hier haben wir Möglichkeiten noch. Nicht? Was die Versuchspersonen machen, ist zunächst mal riesige Mengen an Feuerlöscheinheiten hierhin zu fahren, die meistens hinterherfahren und das löschen, was sowieso schon verbrannt ist. Nicht? Und dann hinterher, wenn sich das Feuer so richtig entwickelt hat, das Feuer nicht mehr löschen können. Nicht? Völlig törichtes Verhalten. Nicht? Aber im Hinblick darauf, wir müssen große Taten machen. Und wir löschen jetzt große Feuer, nicht? Und groß ist gefährlich, nicht? Also eine ungenügende Einfachanalyse der Situation. Ja, das ist besonders schön. Viele Leute in komplexen Situationen wählen, sagen, alles Mögliche ist ja wichtig. Und bestimmte Sachen, die sind sehr wichtig und bestimmte Sachen sind auch relativ leicht zu lösen. Und Sie nehmen sich hier diese Tabelle vor, beispielsweise aus dem Schokofin-Spiel. Hier sind die Belegungsstellen, wann die Maschinen, die 6 Maschinen von Schokofin, was produzieren sollen. Also beispielsweise hier die erste Maschine, die soll Vollmilchschokolade die ganze Woche produzieren, dann wird sie umgerüstet und dann produziert sie Bitterschokolade und so weiter. So ist das zu sehen. Versuchspersonen lieben dieses Fenster. Weil da können Sie klicken und dann wird es von rot auf grün und dann tut sich was und so weiter. Und dann können Sie sich darüber debattieren, erst das oder das oder das, nicht? Das ist schon wichtig, dass man das macht, dass man die Produktion in der richtigen Reihenfolge fertig legt. Aber es ist nicht so wichtig. Andere Sachen sind viel schwieriger. Wie mache ich Werbung? Wie organisiere ich, kaufe ich neue Maschinen oder nicht? Wie investiere ich vielleicht in neue Produkte? Aber das sind schwierige Sachen. Hier ist alles mit einem Mausklick lösbar. Und deshalb lösen die Leute das und sie verkapseln sich in dieser Aufgabe und fliehen vor den eigentlichen Aufgaben, weil es so schön ist. Es passiert auch sofort was. Nicht? Man hat Macht über die Sachen. Okay, das lassen wir mal aus, damit die Zeit nicht zu weit wird. Wir enden damit mit Simplex, mit einem Zitat von Mencken. Pädagoge nebenbei. For every problem, there is a solution which is simple, neat and wrong. Das ist das Zentrum. So, damit wir nicht allzu weit in die Zeit hineingeraten, jetzt noch zum Methodismus. Und beim Methodismus greifen wir wiederum die Barbara Tuchman auf. Und erstmal ein Zitat von ihr: Vergangene Schlachten und tote Generale halten den militärischen Geist im tödlichen Griff und so planen Deutsche wie andere auch den vergangenen Krieg. Und das können Sie jetzt übersetzen, aus dem Krieg übertragen in alle möglichen. Nicht? Vergangene Siege in der Produktion, vergangene Erfolge von Managern, halten den wirtschaftlichen Geist im tödlichen Griff und so planen Volkswagen, wie andere auch, die vergangene Produktion. Nicht? Volkswagen ging 1957 mal fast kaputt, weil sie sich auf den Käfer kapriziert hatten. Sie kennen den ja alle noch, sagenhaften Käfer. Ein Riesenerfolg in der Nachkriegszeit, billig, verlässlich und so weiter. Nicht? Aber schon in den 50er Jahren wollten die Leute nicht mehr in diesem lauten, engen Gefährt fast ohne Kofferraum an die Adria fahren. Nicht? Da war Ford und Opel erheblich besser. Nicht? Die schafften es dann gerade noch, der Nordhoff, mit dieser Produktpalette, die zum Teil ja noch heute existiert, Passat und Golf und Scirocco gibt es wieder, die Wende zu machen. Aber sie wären fast an diesem Methodismus, wir bauen jetzt in alle Ewigkeiten bis zum jüngsten Tage den VW Käfer, sind sie eingegangen. Und andere wirtschaftliche Berichte lassen sich auch noch geben. Der Methodismus ist der schlimmste Fehler innerhalb der Wirtschaft. Wenn die Leute glauben, wir wissen, wie man Geld druckt, nämlich so, und machen das dann weiter. Dafür gibt es viele Daten, das ist wichtig. Ich gebe Ihnen jetzt noch ein dramatisches Beispiel, und das kommt aus dem Krieg und aus Bamberg. Nicht? Hier sehen Sie aus der Regimentsgeschichte der Bamberger Kaiserulanen, deren Kasernen noch heute in Bamberg stehen, sehen Sie einen Angriff am 14.08.1914 in Lagarde in Lothringen, wo die Bamberger Ulanen, die sehen Sie hier, reiten, nicht? Die reiten hier französische Infanterie nieder. Nicht? Das Ganze sieht aus wie ein heroischer Sieg. Es war auch ein Sieg. Diese deutschen Reitersoldaten haben da gesiegt. Nur unter irrsinnigen Verlusten. Und es war die erste und die letzte Attacke dieses Reiterregiments. Das ist hinterher einmal in Russland verwendet worden zu Aufklärungszwecken und so Kleinkrieg und so weiter. Und da konnte man auch damals noch Kavalleristen gebrauchen. Oder es hat schlicht und einfach von den Pferden absteigen müssen und die mussten mit Infanteriedienst tun. Nicht? Was? Reiter tat man nicht mehr. Hatte man nicht mehr, ging nicht mehr. Das machten übrigens nicht nur die Deutschen, sondern die anderen machen das auch genauso. Auf diese Art und Weise. Es gibt heroische Geschichte von wunderbaren, weißglänzenden, in hellen Rüstungen, Stahlrüstungen glänzenden russischen Garde-Kürassieren, die von ein paar angealterten, ihre Pfeife rauchenden, hinter Maschinengewehr sitzenden ostpreußischen Landwehrsoldaten zusammengeschossen wurden. Nicht? Und die ganze Pracht dieser 2 Meter großen Reitersoldaten ging völlig unter gegenüber diesen eher minderwertigen Landwehrsoldaten da in Ostpreußen. Nicht? Tragisch und zugleich sowas an Dummheit kann man überhaupt gar nicht mehr einsehen. An sich sollte man ja sagen, man kann voraussehen, was Maschinengewehre und schnellfeuernde Artillerie auf sehr gut treffbare Kavallerie für einen Einfluss hat. Nicht? Hat man aber nicht, beziehungsweise man hat es vorausgesehen. Es gab genügend Leute, die gesagt haben, das ändert sich alles, das mit dem Kriegsbild. Und es gibt viele, besonders deutsche und russische Offiziere, die gesagt haben, der Krieg wird ganz anders aussehen, wenn wir einen neuen, modernen Krieg haben, den Krieg, wie er dann erfolgte, mit Verdun und Schlammschlachten in Flandern und Schützengräben und dieses ganze Unheil, was fürchterlich war, vorausgesagt. Aber die Militärs haben es nicht hören wollen, sondern die sagten sich, das war immer so und Artillerie, Kavallerie braucht man für so Vorgefechte und so weiter, ist schnell und auch wendig und geht ja auch, das machen wir eben mit der Kavallerie. Ja, einer von denen, der das gesagt hat, das lassen wir mit der Kavallerie, war etwa der General Ian Hamilton, British Army. Beobachter des russisch-japanischen Krieges. Kavallerie kann in der Zukunft allenfalls noch eine Bedeutung haben, wenn sie Reis für die Infanterie kocht. Ne? Das ist der Punkt. Aber hier gibt es noch einige andere, alles Zitate aus der Barbara Tuchmann. Das britische Hauptquartier hat reagiert. Offensichtlich hat die Sonne des Orients das Gehirn von General Hamilton verbrannt. Nicht? Der ist ja nicht verrückt. Kavallerie abschaffen, wo kommen wir da hin? Das Maschinengewehr als Waffe wird völlig überschätzt. General Haig, British Army. Nicht? Der Per England sagt, von ein Mann von exquisiter Dummheit, der dann Befehlshaber des britischen Expeditionskorps in Frankreich wurde und, wie der Per England sagte, sich eigentlich in seinem ganzen Leben durch eine einzige kreative Gedanken ausgezeichnet hat, nämlich dadurch, dass er die Lanze in die britische Kavallerie wieder einführte. Nicht? Ja, im Jahr 1910 schlug der General Ruffy, französische Armee, vor, 3000 Flugzeuge für die französische Armee für Aufklärungszwecke und so weiter zu kaufen. General Joffre, erster Oberkommandeur der Franzosen im Ersten Weltkrieg, L'Avion, c'est du sport. Flugzeug, das ist Sport. Brauchen wir nicht. Ne? Dann hatten sie auch keine. Die Deutschen hatten die. Doof. Ne? Und das ist, wurden dann schnell angeschafft. Naja, nur Beispiele für Methodismus. Man macht das weiter, was man bislang immer gemacht hat, erfolgreich. Und macht es nicht mehr anders. Dass ich jetzt Beispiele aus dem Ersten Weltkrieg genommen habe, ist eine Dankeserklärung für die Barbara Tuchman, die diesen ganzen Blödsinn sehr klar aufgedeckt hat. Aber glauben Sie nicht, dass ich das nicht woanders genauso finde. Ich hätte jetzt auch etwas komplizierter zu klären, wirtschaftliche Beispiele in rauen Mengen vorkommen können. Man kann sagen, jede Firma, die pleite geht, ist meistens Methodismus. Also das allzu lange Verharren auf einer bestimmten Produktpalette, wo man sich sagt, ein konkretes Beispiel kann ich sagen, Mercedes, Benz, Daimler, nicht? Rückfall gegenüber Audi und BMW, Methodismus, weil sie sagen, unsere Autos verkaufen sich immer, nicht? Und da so einen neumodischen Kram wie umweltbewusste Autos zu bauen, ach wo, komm mal, was soll das, nicht? Unsere Autos werden von Leuten gekauft, denen der Spritpreis nichts bedeutet, nicht? Die können auch und deshalb brauchen wir keine billigen Autos zu bauen, nicht? Das wenden die jetzt, das haben sie kapiert. Aber erst nachdem BMW und Audi ihnen vorgemacht hatte, dass man das anders machen kann. Ja, jemand, der das sehr klar erkannt hat, das mit dem Methodismus und ein meines Erachtens zwar auf den Krieg bezogen, aber generell ein Plädoyer für das richtige Vorgehen in solchen Situationen, war der Clausewitz. Das über den Methodismus sagt. Der Krieg in seinen höchsten Bestimmungen besteht nicht aus einer unendlichen Menge kleiner Ereignisse, die in ihren Verschiedenheiten sich übertragen, also deren Verschiedenheiten unwichtig sind, und die also durch eine bessere oder schlechtere Methode besser oder schlechter beherrscht würden, sondern aus einzelnen großen Entscheidenden, die individuell behandelt sein wollen. Er ist nicht ein Feld voll Halme, die man ohne Rücksicht auf die Gestalt der Einzelnen mit einer besseren oder schlechteren Sense besser oder schlechter mäht, sondern es sind große Bäume, an welche die Axt mit Überlegung nach Beschaffenheit und Richtung eines jeden einzelnen Stammes angelegt sein will. Wenn man das zusammenfasst, sagt, du darfst, wenn du wichtige Entscheidungen fällst, nicht so tun, als wüsstest du das und als würde dir deine Erfahrung helfen. Prüfe das zunächst. Prüfe, ob die Bedingungen gegeben sind, die noch vorhanden sein sollen. Das heißt das. Und das ist eine Sache, die, weil die Leute ungern denken, nicht beachtet wird. Die meisten Leute, die erfolgreich sind, glauben, wir wissen jetzt, wie man es macht. Hochmut kommt vor dem Fall, sagt der Volksmund. Und ist sehr sehr weise mit dieser Aussage. Man soll sehr demütig sein, wenn man Erfolg hat. Und sich immer fragen, was sind eigentlich die Bedingungen deines Erfolges, sind die noch gegeben? Dann handelt man richtig. Aber das ist sehr schwer. Die meisten Menschen fühlen sich so gebauchpinselt, wenn sie Erfolge haben, dass sie von ihrer Methode nicht ableiten können. Man kann hier ruhig Namen nennen, etwa der Schremp, Mercedes-Benz, der sich dadurch auszeichnet, dass er 2 Meter groß war und eine laute Stimme hatte. Und ansonsten hat er Milliarden Verluste gemacht. Was die Leute nicht hinderte, ihn immer weiter zu beschäftigen. Bis es dann irgendwann nicht mehr tragbar war. Methodist par excellence. Ja, Fehler warum? Letzte Frage jetzt hier. Darüber kann man auch lange erzählen, aber ich gucke das jetzt so ein bisschen ab und zusammen und bringe es auf den Punkt. Man sollte, wenn man sich fragt, warum machen Leute so einen Blödsinn? Den Unterschied zwischen Torheit und Dummheit kennen. Die Leute sind gewöhnlich nicht dumm. Was sie aber sind, sie sind töricht. Und der Unterschied ist der, den Sie hier so sehen, abstrakt. Eine Handlung hat bestimmte Folgen, positive Folgen, und dann hat sie aber auch auf die Länge negative Folgen. Es gibt so Handlungen. Wenn Sie beispielsweise Hans im Glück im Märchen betrachten, der lief da entlassen von seinem ehemaligen Chef auf der Landstraße mit ungefähr 2,5 Kilo Gold. Und das schleppte sich schwer und er schwitzte und so weiter. Und dann kam einer und sagte, hör mal, gib mir doch mal dein Gold und du kriegst mein Pferd. Och, sagte der Hans, das ist aber klasse, da kann ich reiten. Und dann weht der Reitwind um mich herum und ich ist kühl und locker. Und dieses blöde Gold, das ist sowieso nichts wert. Das macht mich nur schwitzen, weg damit. Nicht? Sie wissen, wie es weiterging. Das ist törichtes Handeln. Nicht? Der momentane Zeitwert, der wird beachtet und die Tatsache, dass man durch dieses Gold so viel Geld verliert, von dem man sich hätte eine Pferdeherde kaufen können, statt nur ein Pferd. Nicht? Das hat er gar nicht mehr berücksichtigt und Sie wissen ja, dass er hinterher so gut wie alles los war dabei. Das ist törichtes Verhandeln. Das ist törichtes Handeln und das unterscheidet sich von der Dummheit darin, dass der Dumme, der sieht nur die positiven Folgen einer bestimmten Handlung. Die negativen sieht er nicht, weil er nicht gut denken kann. Der Tör, der sieht das ganz anders. Der weiß, dass die Handlung positive Folgen hat. Und er weiß auch, dass es negative Folgen hat. Aber diese negativen Folgen, die interpretiert er weg. Die gibt es aber nicht da. Die sind auch gar nicht richtig. Möglicherweise, und der Punkt ist ja mit den negativen Folgen der Fall, treten die ja gar nicht ein. So lehnte etwa Napoleon, das können Sie bei Zamoyski 1812 nachlesen, den Vorschlag seiner Marschälle, die russische Armee, als sie in Moskau war, mit Winterbekleidung zu versehen, was möglich war. Denn Moskau war nicht ganz verbrannt. Die hatten genügend an Stofflagern und so weiter, um das zu haben. Dann die Pferde, so wie es die polnische Kavallerie in Napoleons Diensten tat, mit Spikes, Hufeisen zu versehen, also sie umzunageln auf andere Hufeisen, was die Polen auch taten. Nicht? Lehnte er ab. Hochmütig. Die französischen Soldaten kriegten keine Winterbekleidung. Die französischen Pferde war ja das Haupttransportmittel. Das war das Auto, nicht? Der damaligen Zeit, die schleppten alles, die Kanonen und die Verpflegungswagen und so weiter. Das war wichtig. Lehnte es alles ab. Warum? Wusste er nichts über den russischen Winter? Doch, der wusste sehr gut darüber Bescheid. Sein Oberstallmeister Kronankur informierte ihn darüber. Der war lange genug in Russland gewesen, wusste das. Und hätte sich in Moskau ja auch leicht erkundigen können, wie so ein Winter in Russland stattfindet. Nicht? Genügend Leute, die auch gut Französisch sprachen, nehmen, hätten gute Auskunft gegeben. Wollte alles nicht haben. Und das mit den Spikes, Hufeisen auch nicht. Warum nicht? Das glaube ich, leicht zu entziffern. Weil er war in Moskau sowieso in der Patsche. Alles hatte nicht so geklappt, wie er das wollte. Er kriegte in Moskau keinerlei Verbindung mehr mit der russischen Regierung. Die ließen ihn ja verhungern. Die hatten keine Kontakte mit ihm. Er hatte diese Schlacht von Borodino zwar gewonnen, aber unter riesigen Verlusten und gar nicht so glorreich, wie es. Es war eigentlich das meiste schiefgegangen. Mit diesem ganzen Russlandfeldzug. Schlecht vorbereitet, schlecht durchgeführt. Wenn er gesagt hat, Leutchen, jetzt, ich habe leider die Winterbekleidung in Paris vergessen. Und jetzt machen wir die noch schnell, nicht? Dann hätte das ja gehießen, du hast den ganzen Kram nicht richtig geplant. Das hätte sein Gefühl, sein Selbstwertgefühl, ich bin der große Feldherr, der große Napoleon, zerstört. Und es hätte seinen Ruf bei den Soldaten zerstört. Und deshalb konnte er das nicht zugeben. Hätte er es zugegeben, hätte er eigentlich kapitulieren müssen. Das kam natürlich nicht in Frage. Sondern es verreckten weiterhin Hunderttausende von Soldaten auf dem Rückweg zu Beresina. Nicht? Es verreckten bei weitem mehr, als hätten verrecken müssen in der Situation. Nicht? Wir reden nicht von der Moral von Krieg und so weiter. Krieg ist, brauchen wir nicht drüber zu reden, sondern das, was in dieser Situation möglich war. Der Napoleon opferte seine Armee seinem eigenen Ruhm. Aber er hat es geschafft. Er liegt heute noch im Dom der Invalide in Marmor. Nicht? Hätte er damals gesagt, ja Leute, machen wir es lieber mit dem Dings oder kapitulieren wir. Nix. Nicht? Er läge nicht mehr in Paris. Es gibt andere Geschichten von Napoleon, aber die lassen wir jetzt mal weg. Aber das ist der Punkt, der eine Riesenrolle spielt. Eine Riesenrolle, eine viel größere Rolle, als man glaubt. Törichtes Verhalten, welches darin besteht, dass man die negativen Folgen nicht sieht oder nicht sehen will, sie weginterpretiert. vielleicht wird der Winter ja gar nicht so schlecht. Das machte Napoleon auch, der sagte sich damals, jetzt Ende Oktober ist das Wetter hier in Moskau so schön wie in Fontainebleau. Stimmte. Ja. Winter, russischer Winter, völlig übertrieben. Wird alles nicht so schlimm. Nicht? Naja. Okay, eines von vielen Beispielen, lässt sich Hitler übrigens auch sehr schön anreihen in dieser ganzen Geschichte. Die negativen Folgen werden zwar in Betracht gezogen, aber sie werden annihiliert, sie werden sowas durchgekreuzt, wie hier zu sehen ist. So, das ist so ein simples Modell. Torheit ist gewissermaßen die Dummheit des Intelligenten. Der Dumme kann nicht anders. Aber der Intelligente kann sich dumm machen. Indem er sagt, Gottes Willen, also wenn das so wahr wäre, das wäre ganz doof. Also lieber die kleinen negativen Folgen einheimsen, so wie Hans im Glück, und die langfristigen negativen Folgen nicht in Betracht ziehen. Es gibt da andere, in Anführungsstrichen, wunderbare Beispiele von Korean Airlines, wo etwa ein Flugzeug gegen einen Berg flog. Der Co-Pilot sah das, war nebelig und dünstig und so weiter und meinte dann in aller Höflichkeit, Herr Flugkapitän, mit der japanisch-koreanischen Höflichkeit, sollten wir vielleicht nicht einmal in Betracht ziehen, ob wir vielleicht den Kurs ein ganz klein wenig ändern. Ich will natürlich Ihre weisen Entscheidungen über den Kurs gar nicht in Frage stellen, nicht? Und naja, eine halbe Minute später war das Flugzeug im Baum, am Berg. Ein Unglück, Sie können solche Sachen lesen in einem Buch von Peter Klaus Brandl über Fehlverhalten. Das sind alles so Unfälle und das ist ein Unfall. Das ist nicht der einzige. Birken Airlines, ein weiteres, so Kommunikationssachen, wo der Co-Pilot nicht unhöflich sein wollte gegenüber dem Piloten. Die Korean Airlines geriet damals in Verruf, weil sowas öfters passierte. Nicht? Alles so Sachen einer Hierarchie, bis die dann irgendwie sagten, so Schluss mit der Höflichkeit. Nicht? Wenn der Co-Pilot der Meinung ist, sagt er, ich übernehme. Nicht? Und das darf er. Nicht? Übernimmt das einfach. Das hätte er auch machen können, aber der war lieber höflich. Nicht? Das war gewissermaßen die positive Folge im Moment, aber eine halbe Minute kam die negative Folge schon nach, nicht? Die er dann nicht mehr erlebte. Oder nur noch am Anfang. So, wie kommt es zu diesem Verhalten im Einzelnen? Dazu hat Platon im Timaios etwas Wichtiges gesagt und das ist so vollständig, dass man es hier zitieren muss. Der sagte, Fehler in der Politik und im Militärwesen sind zurückzuführen auf genau vier Punkte, mehr nicht. Kühnheit, Überschätzung der eigenen Kräfte. Furcht, Unterschätzung der eigenen Kräfte. Schwer zu beschwichtigender Zorn, die Wut auf den Gegner, den Hass auf den Gegner, mit dem man nicht mehr redet, natürlich nicht, um Gottes Willen. Nicht. Franzosen und Deutsche im Ersten Weltkrieg, nicht. Man redet nicht mit den Froschfressern, man redet nicht mit den Bosch. Nicht. Leicht zu narrende Hoffnung als Punkt. Nicht. Und das ist ein Punkt, den können Sie genauso übernehmen. Und Platon wusste, von wann er sprach. Denn Platon war immer ein Teilnehmer des Peloponnesischen Krieges und dann Erleidender der Zeit der Herrschaft der 30 in Athen, einer Diktatur. Und da hat sich das genau aufgelistet und diese Liste ist so toll, dass sie wiederholt wurde von einem Mann namens Terliesner, einem Zeitredakteur, der über Börsenfehler gesprochen hat und der sagte, Börsenfehler sind im Grunde nur drei. Und da sagte er, Kühnheit, Furcht und Hoffnung. Den Hass ließ er weg. Ob das ganz richtig ist, also den Zorn ließ er weg, ob das ganz richtig ist, ist eine andere Frage. Aber ansonsten ist es genau Platon. Er hat aber Platon nicht zitiert. Ich nehme auch nicht an, dass er ihn kennt. Sondern es zeigte nur, dass man so, wenn man so zusammensammelt seine Erfahrungen und sagt, warum machen Leute Fehler, die überschätzen sich, die unterschätzen sich, die geraten in blinde Wut und sehen dann nicht mehr, was an Möglichkeiten da ist. Oder haben eine Hoffnung, die sie immer weiterführt, viel weiter, als sie eigentlich gehen durften, nach der Devise. Irgendwann muss es ja mal gut gehen. Roulette, nicht? Irgendwann muss ja jetzt mal wieder schwarz kommen oder rot, nicht? meistens kommt es irgendwann, nicht? Aber es gibt so Fälle, ich glaube, in einem Fall war es 23 Mal ging es beim Roulette auf Schwarz, nicht? Da haben sich etliche Leute total ruiniert, nicht? Weil sie sagen, irgendwann muss ja nochmal. Ja, irgendwann kommt es auch, aber man weiß nicht wie. Es kann auch 100 Mal nur Schwarz kommen. Das geht durchaus, nicht? Das ist zwar sehr unwahrscheinlich, aber es geht. Okay. Wenn Sie jetzt fragen, warum ist das so, dann würde ich Ihnen diese Antwort geben. Die ist jetzt eine psychologische Theorie. Und haben Sie bitte keine Angst vor der Komplexität dieser Theorie, die ist im Grunde sehr einfach. Die sagt ungefähr Folgendes. Es gibt so etwas wie ein Bedürfnis nach Bestimmtheit beim Menschen. Der Mensch möchte gerne, dass seine Umwelt voraussagbar ist und erklärbar. Das ist das Bedürfnis nach Bestimmtheit. Ein Motiv, ein Grundmotiv. Ein anderes Motiv ist das Motiv Kompetenz. Kompetenz heißt so viel, ich will Macht über die Sachen haben. Ich will Sachen machen können, ich will Sachen beeinflussen können. Entweder indem ich wirklich Macht habe über andere Menschen, die dann meinen Kram machen, oder indem ich groß und dick und stark bin, oder indem ich große Fähigkeiten habe, oder indem ich toll Geige spielen kann und auf diese Art und Weise alle Menschen bezaubere und so weiter. Auf irgendeine Art und Weise will ich Macht haben. Da gibt es die verschiedensten Arten und Weisen, sympathische Geigenspiel oder unsympathische militärische Macht. Nicht? Aber Kompetenz ist ein Bedürfnis von allen Menschen, das möchten sie haben. Müssen sie auch haben, weil eine Kompetenzeinschätzung heißt so viel wie, ich habe Mut, etwas zu tun. Und das ist Voraussetzung dafür, überhaupt etwas zu tun. Mut verloren, alles verloren, sagt wiederum das Sprichwort Recht. Man muss die Kompetenz bewahren. Nicht? Und aus diesem Grunde sind viele Sachen sehr bedrohlich für die Kompetenz, die unter Umständen gar nicht bedrohlich sind für einen selber, aber sie bedrohen das eigene Selbstwertgefühl. Kompetenz bedeutet auch, was kann ich leisten für meine Umgebung? Was bin ich meiner Umgebung wert? Das ist auch wichtig dafür. So ist Kompetenz. Und was jetzt hier drin steckt in dieser Hypothese, die ich im Einzelnen gar nicht darstelle, ist, dass Leute, wenn sie in eine unbestimmte und inkompetente Situation hineinkommen, in der sie sich unbestimmt und inkompetent fühlen, anfangen, Maßnahmen zu treffen, Anstreben von Kompetenzgewinn und Abwehr von weiterem Kompetenzverlust. Und das hat es in sich, wenn man das sich mal anguckt, den Rest lassen wir aus. Anstreben von Kompetenzgewinn, Aktionismus, ich mache was, nur damit ich was zeige, dass ich was machen kann, sehr häufig. Nicht? Ich schmeiß aus Ärger über meine Ehefrau eine Teetasse an die Wand, ist erleichtert. Nicht? Dass ich hinterher die ganze Wand neu streichen muss und das ist dann eine andere Sache. Aber dieser Aktionismus ist wichtig, in gelindem Maße sogar manchmal angebracht. Man hat das Gefühl, ich kann wirklich was tun. Aggression, das gehört dazu. Affiliation, ich strebe dann, wenn ich Notzeiten habe, Kumpel an. Also Leute, die mit mir, die meine Freunde sind. Ich vermehre meine Freunde. Das ist die Tendenz. Exploration sehr selten. Ich gucke, was ist eigentlich der Fall, um die Unbestimmtheit zu verhindern. Affirmative Wahrnehmung gehört zu den Methoden des Kompetenzgewinns. Wenn ich mir die Welt so vorstelle, wie ich sie haben will, dann habe ich das Gefühl, ich weiß doch, was los ist. Ich weiß, was ich machen muss. Denn ich habe die richtige Sicht von der Welt. Abwehr von Kompetenzverlust, Wahrnehmungsabwehr, das ist die bewusste Form von affirmative Wahrnehmung. Ich habe zwar was wahrgenommen, was nicht in meinen Kram passt, aber ich sage jetzt, das ist gelogen, das ist nicht repräsentativ, das ist nicht typisch und so weiter. Ich kann auf diese Weise Daten, die mir nicht passen, wegschaffen. Flucht, dann ganz wichtig, Selbstreflexion oder Besinnung. Wir Menschen haben die Fähigkeit, über unser eigenes Denken nachzudenken, zu sagen, wir machen Fehler. Wir machen Fehler wir sollten die nicht machen und wir sollten vielleicht anders denken und uns anders mit der Realität auseinandersetzen. Diese Fähigkeit, das ist bei uns, liegt nahe an dem Begriff Bewusstsein. Ich will aber jetzt keine Begriffsanalyse machen. Die Griechen nannten es Sophrosyne, Besonnenheit. Und Besonnenheit ist eine hohe Tugend. Besonnenheit heißt, ich kann einen Schritt zurücknehmen und sagen, Moment mal, was machst du denn hier überhaupt? Ganz wichtig, um törichtes Verhalten zu vermeiden. Und diese Selbstreflexion, die darin besteht, dass ich mich selbst kritisiere, vermeiden Leute. Die werden unbesonnen in solchen Situationen, in denen es an ihre Kompetenz geht. Denn das bedeutet gewöhnlich eine weitere Absenkung ihrer Kompetenz. Wenn man sich über sich selbst besinnt, sagt man sich, was hast du da nur für einen Scheiß gemacht? Und dadurch sinkt man noch weiter ab, nicht? Und das vermeidet man. Deshalb bitte keine Selbstreflexion mehr, nicht? Kershaw sagte von Hitler, Selbstreflexion war nicht seine Art. Der hat niemals über sich selbst nachgedacht. Stalin auch nicht. Das waren keine besonderen Leute und die wussten warum. Das ist der zentrale Punkt. Also törichtes Verhalten ist sehr oft nichts anderes als ein Versuch, den eigenen Selbstwert zu bewahren und zu halten. Und das ist der zentrale Punkt. Und der zieht sich durch die gesamte Geschichte und ist ein Riesenfaktor, der törichtes Verhalten auslöst. Wir dürfen doch jetzt nicht nachgeben. Das sieht ja aus, als wären wir schwach. Wir dürfen doch jetzt nicht zugestehen, dass wir Fehler gemacht haben. Wir haben gar keine Fehler gemacht. Nicht? Sieht einer Fehler? Nee, nicht? Dieses törichte Verhalten, welches darauf gerichtet ist, den eigenen Selbstwert zu schützen, ist ein ganz, 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 ganz wichtiger Faktor beim Verhalten von Leuten. So, das ist aber nicht das Einzige. Jetzt mache ich es kurz, damit ich zu Ende komme. Es muss die Umgebung entsprechend sein. Die Umgebung spielt hier eine richtige Rolle. Man darf nicht mit einzelnen Leuten in einer einzelnen Situation operieren, sondern man muss immer Gruppen betrachten von Leuten, die Gemeinschaft, in die die Leute eingebettet sind. Und da gibt es jetzt so ein paar Sachen, die ich jetzt nur noch kurz erwähne und nicht mehr genau ausführe. Ja, das ist nochmal eine Analyse letzten Endes der Wirkung von affirmativer Wahrnehmung, die bestätigt das eigene Weltbild. Das steigert das Selbstvertrauen, das steigert Wagemut und Charisma. Affirmative Wahrnehmung senkt zwar die Passung zwischen Weltbild und Realität. Mein Bild von der Welt stimmt nicht mehr mit der Realität überein. Das senkt die Erfolgswahrscheinlichkeit meines Handelns, aber das ist der Gewinn, den ich habe. Nicht? So, und wenn ich kein Selbstvertrauen habe oder merke, ich gerate in Schwierigkeiten, dann geht man diesen Ast und erreicht auf diese Art und Weise, dass das Handeln selbst uneffektiver wird. Das lassen wir jetzt mal aus. Das betrifft jetzt die Nichtbeachtung von Neben- und Randbedingungen und Wirkungen und auch Charisma und Wagemut und so weiter. Das ist vielleicht noch etwas Wichtiges. Nein, wir gehen direkt zu dem weiter. Zwei Sachen noch. Das ist hier ein System, welches man nennen könnte den tödlichen Zirkel der Loyalität. Der betrifft Gruppen und betrifft die Gruppendenke und überhaupt den höchst negativen Einfluss, den eine Gruppe auf das Verhalten von Einzelnen haben kann. Wir sind ja geneigt zu sagen, Gruppenarbeit ist immer toll und gut. Das stimmt gar nicht immer, sondern es gibt ganz verheerende Wirkungen der Gruppe. Und hier sehen Sie so eine auf den Punkt gebracht. Nehmen Sie an, irgendeinen Führungsstab, nehmen Sie an, was Sie wollen, Militär oder Wirtschaft oder Politik oder was immer. Okay, der hat fast immer Unsicherheit und Inkompetenz, sucht nach positiven Signalen. Das führt dazu, dass der Stab die Sekretäre und die Adlati und so weiter Informationsselektion betreiben, also affirmative Wahrnehmung oder direkte Informationsfälschung. Das führt dazu, dass man ein gänzlich falsches Weltbild aufbaut und im Konservatismus und Methodismus verharrt. Die Abwehr von Kritik, die man nicht haben kann in der Führung, man will keine Kritiker, führt dazu, dass sich karrieresüchtige oder dumme Mitarbeiter ansammeln. Ota Schick, ein Außenminister der Tschechoslowakei, als die noch war, kommunistischer Außenminister, sagte, das ist der Hauptpunkt des Niedergangs der Bürokratie im Ostblock. nicht der Kommunismus, sondern die Tatsache, dass karrieresüchtige und dumme Mitarbeiter sich in der Gruppe ansammeln. Das führt auch zu Methodismus und Konservatismus, führt dazu, dass die Gruppe Leitungsbedarf hat. Wenn man nur noch dumme Leute hat, dann hat man, muss man die ja anleiten. Das ist für einen Führer aber sehr gut. Der zeigt dann nämlich, dass er klüger ist als die anderen. Die brauchen ihn ja. Das bestätigt sein Selbstwertgefühl. Nicht? Ein kluger Kritiker ist schlimm für das eigene Selbstwertgefühl. Aber ein dummer Mensch, den man anleiten muss, ist wunderbar. Man zeigt sich so in seinem vollen Glanze der geistigen Überlegenheit. Nicht? Deshalb hat Dummheit durchaus karrierefördernde Eigenschaften. Nicht? Sollte man nicht vergessen. Abwehrforderung, Kritik, das führt zur Hierarchisierung. Das heißt, es darf nicht mehr jeder alles sagen, sondern man muss den Dienstweg einhalten und so weiter. Und Kritik wird eingeschränkt. Insgesamt ein Circulus Vitiosus, der eine Gruppe, wenn er ungehindert läuft und nicht irgendwann zerstört wird durch irgendeine Revolution von irgendjemandem, zerstörerisch wirkt auf das Ganze. Dadurch, dass auch Gruppendenke erfolgt, Janice, die Gruppe hat ein Bild, wir kennen das aus Fakultätssitzungen. Wir sind doch schon mal alle einer Meinung, das ganz gefährlich. Da will einer schon von vornherein seine Ideologie durchsetzen, nicht? Und wehe, sie rebellieren, nicht? Ist oft schwer zu rebellieren, nicht? Besonders schwer ist es, und jetzt komme ich zum letzten Punkt. Das gebe ich nicht, also erläutere ich nicht mehr ganz, sondern ich sage nur, was drinsteckt. Große Männer. Ich sage mit Absicht große Männer. Ich bin hier nicht political incorrect. Ich habe bei unserem ganzen Planspiel noch niemals eine große Frau entdeckt, aber große Männer in rauen Mengen. Nicht, dass Frauen nicht erfolgreich sind und so weiter. Aber der große Mann ist ein besonderer Typ. Der hat sogar seinen Wert, um das Abwertende, was ich jetzt sagen werde, auch zu sagen. Wenn der richtig eingebaut ist, ganz toll. Große Männer, die erwägen und diskutieren nicht, sondern die wissen, wie es ist. Große Männer revidieren ihre Entscheidungen nicht, sonst würde er zeigen, dass sie Unrecht gehabt haben. Große Männer reflektiert sich nicht selber, denn das könnte ja unsicher machen. Große Männer haben keine Freunde, denn er kennt niemanden als gleichwertig an. Wenn einer gleichwertig ist, aus der Welt schaffen, Kirov und Stalin, wenn ihnen dieses Namenspaar etwas sagt. Das führt zur Einsamkeit und zur Sehnsucht nach Bindung und deshalb wird man empfänglich für Lob und Schmeicheleien als großer Mann. Nicht? Erwägt und diskutiert nicht, beinhaltet affirmative Wahrnehmung und damit Realitätsverlust. Und deshalb strahlt der Zuversicht und Optimismus aus. Nicht? Wird alles gut werden, nicht? Weil er in seiner falschen Welt entsprechend zusammengebaut alles nur im guten Bereich sieht. Und deshalb reist er unter Umständen mit, hat Charisma. Nicht? Das zementiert, das ideologisiert das Weltbild, besonders wenn das Handeln zunächst mal erfolgreich ist. Und diese großen Männer sind oftmals erfolgreich. Zunächst einmal, die können wirklich was. Nicht? Nur, das verfestigt sich bei ihnen und sie werden dann zum Alleinherrscher. Und dann nehmen sie diese Karriere, die bei Hitler und bei Stalin sichtbar ist. Das waren auf verschiedene Weise beides große Männer. Und beide waren nicht so, wie sie am Ende waren, sondern die sind so geworden. Nämlich auf diese Art und Weise. Das sollte man sehen. Also die Frage, Hitler, die war böse und Stalin war Quatsch. Nicht? Die waren auf ihre Art und Weise komisch, aber Hitler als Schüler war nicht mehr komisch als alle möglichen anderen Schüler auch. Und bei Stalin war es genauso. Sondern das entwickelt sich mit der Zeit. Das sind die Gefahren, die da drin stecken und erstmal sollte man sich damit auseinandersetzen. Und diese großen Männer, das sind gewissermaßen die Extremfälle von Leuten, die vollkommen rigide werden und vielleicht zu Anfang, aber später nicht mehr in der Lage sind, vernünftig zu agieren, weil sie sich selbst zementieren und sich selbst auch nicht mehr verraten können. Wenn man große Männer hat, sollte man die entsprechend einbauen. Die sind mit ihrer Energie und ihrer Tatkraft durchaus wertvoll und interessant. Aber bitte nicht allein lassen, sondern rechtzeitig wegräumen. Wie die Engländer es getan haben mit dem Churchill. den sie genau so lange brauchten, wie der Krieg andauerte. Da war der ganz gut. Aber hinterher lieber weg. Weg nicht im Sinne von Stalin weg, nicht? Sondern auf den Ruhesitz geschickt. Nicht? Da können Sie dann weiterhin Ihre Memoiren schreiben und können Ihre Größe nochmal betonen. So, also Quintessenz der ganzen Geschichte. Natürlich ist der Umgang mit Komplexität schwierig, aber es geht. Man kann sich darauf einstellen und viele Leute können das durchaus ganz passabel und wurschteln sich so durch und können das. Die Gefahr ist, dass eine komplexe Situation einfach auslöst, Angst, Inkompetenzempfinden, unbestimmtes Empfinden. Und dass sich daraus alle möglichen Varianten törichten, nicht dumm, Verhaltensergeben. Und diesen verheerend. Und um das nachzulesen, bitte Barbara Tuchman lesen. Die ist da eine gute Quelle. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Ja, wir sind beeindruckt und auch auf Ihre Redefähigkeit. Aber wir haben durchaus noch Fragen, also wir fordern Sie noch länger. Wir fragen, gibt es die erst.
Ich habe eine ganz simple Frage. Frau Tuchman hat, glaube ich, einen Vorgänger, nämlich Emil Ludwig. Emil Ludwig hat ein Buch geschrieben, Juli 1914. Die Vorgeschichte sozusagen des Ersten Weltkrieges. Und ich habe es durch Zufall jetzt angefangen zu lesen und werde auch nochmal Tuchman lesen. Nummer eins. Nummer zwei, eine völlig andere Situation von den großen Männern. Ich habe jemandem mal die Frage vorgelegt, ob man bei der Führung eines Unternehmens nicht eine zeitliche Grenze für den Vorsitzenden einführen sollte. Nämlich ungefähr 12 Jahre oder 10 oder 15 Jahre, aber nicht länger. Denn es ist ja so, dass jemand, der sozusagen erfolgreich führt, der wird sich auf Dauer niemanden sozusagen als Untergebenen heranziehen, der ständig kritisiert. Ich sage bewusst etwas übertreibend, ständig kritisiert. Und ich würde als dritten Punkt eigentlich noch sagen, es ist immer gut, wenn man eine Situation sozusagen positiv versucht einzuschätzen, aber auch negativ. Also eine Art dialektisches Verhalten hat. Also ja. Das sind nur Anmerkungen zu Ihrer Ausführung.
Ja. Der Emil Ludwig ist mir neu. Ich kenne den natürlich als Schriftsteller, aber ich kenne das nicht.
Er ist ein ganz bekannter Schriftsteller gewesen, ja. in der Weimarer Republik. Ja. Er war Jude und ist, glaube ich, dann emigriert.
Ganz herzlichen Dank für den Hinweis. Den kenne ich nicht und ich werde ihn ganz bestimmt zur Kenntnis nehmen. Und was die anderen Sachen betrifft, das ist, bei dem großen Mann würde ich das noch verschärfen. Ich würde sagen, es muss in einer Unternehmung die Möglichkeit sein, einen großen Mann selbst, wenn er anfängt, so in diese Krisenphase der Selbstüberschätzung und der Weginterpretierung von Misserfolgen und so weiter, ihn dann irgendwie abzulösen. Das ist eine schwierige Aufgabe deshalb, weil die Leute aus den Gründen, die da auf der Leinwand waren, die Leute panzern sich natürlich ab. Die holen sich die Leute, ihre Jünger heran und auf diese Art und Weise verschanzen sie sich innerhalb einer Unternehmung. Genau wie Stalin sich verschanzt hat. Und bei Hitler war das nicht ganz so stark. Dadurch ist schwer an sie ranzukommen. Aber es muss die Möglichkeit sein, so ungefähr wie beim Piloten, zu sagen, Herr Hitler, Schluss, Nicht? Aber das ist nicht ganz einfach, das zu machen. Auch Herr Schrempfschluss haben ja Leute gesagt von außen, die dieses ganze Chrysler und Mitsubishi-Drama mitgesehen haben, was der Schrempf da angerichtet hat, haben gesagt, weg mit dem Schrempf, um Gottes Willen, der macht noch mehr Unsinn. Und sie haben es nicht, die Journalisten haben es gesagt, aber Daimler-Benz selber nicht. Sondern der lief weiter in seinem Fahrwasser. Und da muss irgendeine Art von Sache, die müsste man institutionell einbauen. Nicht? Eine Art von unabhängiger Leute, die nicht von der Führungsklicke, die da ist, ich möchte nicht Clique sagen, der Führungsgruppe, ich will das nicht irgendwie kriminalisieren, die ganze Geschichte, unabhängig ist und sagen, so, jetzt reicht's, Herr Schrempf. Ruhestand. Nicht?
Mich würde mal interessieren, wenn man zurückblickt auf die Geschichte, Beispiel Appeasement, wo lange Zeit nicht reagiert wurde, als Deutschland sich dann wieder bewaffnet hat. Ob man da sagen kann, man erkennt heute, was damals falsch gelaufen ist und kann daraus Schlussfolgerungen zum Beispiel ziehen, wie man heute handeln muss. Ich denke daran, dass die Israelis sich schwer tun mit der Frage, was machen wir, wenn die Iraner vielleicht versuchen, Atomwaffen zu bauen oder vielleicht doch nicht. Es gibt da sicherlich eine Situation, wo wir die Unbestimmtheit haben, wo wir viele Nebenwirkungen haben, wenn man etwas macht, wo man nicht alle Einflussfaktoren begreifen kann. Ich meine, wenn wir so ein komplexes System uns anschauen, ich glaube nicht, selbst wenn wir die Fehler vermeiden, von denen Sie heute gesprochen haben, dass sich das Problem so an und weiter lösen kann. Ja. Und auch wenn wir auf die Geschichte zurückblicken. Und ich sehe auch manchmal den Fall, dass vielleicht Leute sich gerne mit Dingen beschäftigen, die sie einfach bearbeiten können, die es tagtägliche sind und dass vor lauter dringenden Sachen wichtige Dinge liegen bleiben und Entscheidungen schlichtweg aufgeschoben werden. Etwas, was Platon jetzt nicht zu den vier Fehlern zählt, aber was auch unter Umständen verheerend sein kann, wenn man zu lange zuwartet, damit eine Reaktion anzuladen. Dankeschön.
Naja, letzteres könnte bei Platon noch unter dieser Überschrift Unterschätzung. Nicht, wir können nichts machen, nicht? Das soll man so aufschieben und warten, nicht? Fallen, das könnte man noch sein, aber ich will das gar nicht konstruieren, nicht? Auf alle Fälle ist es ein Problem, diese Frage, allzu lange warten und nichts tun, nicht? Irgendwann muss man Entscheidungen treffen. Was Iran und Israel betrifft, da kennen wir ich nicht und wahrscheinlich Sie auch nicht, die genauen Bedingungen nicht. Was mich dabei beunruhigt bei der ganzen Geschichte ist etwas, was immer wieder betont wird im Hinblick auf Krisensituationen, nämlich der Abriss von Kommunikationslinien. Das heißt, man redet nicht mehr mit den Leuten oder man tauscht nur noch Noten aus. Also meines Erachtens müsste Israel irgendwelche Leute im Iran haben, die mit den iranischen Leuten reden. Sagen wir mal, unsere Sache ist da so und wie ist das bei euch? Das können keine offiziellen Kanäle sein. Man muss da Leute haben, die so auf inoffiziellen Wege eine Kommunikation haben können. Nicht? Das ist ein hervorragendes Beispiel, wo das geschafft worden ist, übrigens ausgelöst durch das Buch von der Barbara Tuchman, die zweite Kuba-Krise. Nicht? Wo der Kennedy, der zunächst entschlossen war, Kuba zu bebomben, durch die Lektüre von August 2014 sagte, we should not have a book, The Missiles of October. Das Buch von der Barbara Tuchman hieß auf Englisch The Guns of August, also die Kanonen von August. Und er machte das so, er hatte das gelesen. Und was er machte, war, er nahm inoffiziell Kommunikation mit dem Ruschow auf und hat rausgekriegt, was will der eigentlich wirklich mit seinen mit diesen blöden Raketen da, nicht? Und kriegte dann raus, der Chruschtschow hatte im Wesentlichen innerpolitische Schwierigkeiten und machte die wie so sehr üblich mit außenpolitischen Drohgebärden, versuchte die aus der Welt zu schaffen auf diese Art und Weise, nicht? Und kriegte das raus und die machten dann so eine Art von Deal, der so halb abgesprochen war. Passt mal auf, ihr nehmt verdammt nochmal die Raketen wieder aus Kuba weg Und wir nehmen dafür Raketen in der Türkei weg. Ne? Und das war für die war kein großes Opfer für die Amerikaner, nicht? Aber der Chruschtschow konnte nach innen hin sagen, ich habe die Amerikaner dazu gezwungen, diese Bedrohung an unserer Südflanke zu bekämpfen, ich bin der Größte. Ne? Und so wurde die ganze Sache gelöst, nicht? Das kann man machen. Man muss nur die Kommunikation nicht abreißen lassen. Und deshalb ist dieser Punkt von Platon, der Zorn, so wichtig. Man muss mit dem Schweinehund verhandeln. Nicht? Also, oder den man selber für den Schweinehund hält. Nicht? Man sagt, es ist immer noch besser, wir reden mit dem Schweinehund und vermeiden auf diese Art und Weise Hunderttausende von Toten, als dass wir in moralischer Überlegenheit uns in die Brust werfen und sagen, mit solchen Leuten reden wir nicht. Nicht? Man muss das tun. Das gehört gewissermaßen, wenn man so will, zur Diplomatie dazu. Diplomatie ist sicherlich so etwas, was mit Wahrheit und mit Achtung nichts viel zu tun hat. Man muss mit den Leuten auch reden, auch wenn sie Ahmadinejad heißen. Nicht? Und gucken, was da so ist. Aber nicht offen reden, nicht durch die Zeitungen reden, sondern die richtigen Möglichkeiten finden, gute Diplomaten finden. Nicht, die sowas können. Es fehlte im Ersten Weltkrieg so gut wie völlig. Wir hatten den totalen Kontaktabriss etwa zwischen Deutschland und Frankreich.
Ja, um darauf anzuknüpfen, beim Ersten Weltkrieg, da war ja maßgeblich die Ursache dafür, dass der Kaiser die Bündnispolitik von Bismarck überhaupt nicht begriffen hat. Und dadurch gerade diese Kontakte abgebrochen waren, die dann letztlich zu diesem Krieg halt führten.
Ja, das stimmt, aber das ist nur der eine Punkt. Und das wäre, wenn man eine etwas weniger starre Politik gehabt hätte, nicht nur, aber natürlich auch auf deutscher Seite, wäre das alles reparierbar gewesen. Das war ja so ein Circulus Vitiosus, der so lief, wir fühlen uns durch Deutschland bedroht und deshalb machen wir diese Entente und versuchen, Deutschland irgendwie einzukreisen, dadurch fühlt sich Deutschland wieder bedroht und so weiter und dann ging das so weiter, nicht? Aber ein wirklich geschicktes Krisenmanagement war selbst in der Situation hätte anders aussehen können, nicht? Die Deutschen hätten beispielsweise den Österreichern sagen können, Leutchen, die Serben haben euch so viel zugegeben, lasst es doch dabei, ihr müsst jetzt nicht Krieg machen mit denen. Nicht? Denn die Serben hatten ja fast alles gesagt, um Gottes Willen, die sind sehr besorgt über diesen Mord an dem Erzherzog und wir machen dies und jenes und jenes und jenes. Aber die Österreicher setzten einen drauf und wollten immer noch mehr, bestärkt durch die Deutschen. Nicht? Irgendwann hätte man sagen können, jetzt seht doch mal die Serben an. Die haben auch ihre Situation und ihr müsst das nicht aufs Äußerste treiben. Das geht jetzt so. Nicht? Es wären tausenderlei Sachen gewesen. Es war so, dass auch Barbara Tuchman, dass der deutsche Kaiser, der in der Beziehung berüchtigt ist, in letzter Sekunde wirklich versuchte, den Krieg zu stoppen, indem er sagt, stoppt die Eisenbahn mit den Truppentransporten an die Front. Nicht? Das wollte er wirklich. Er sagt, stoppt das. Das war ein Befehl. Darum sagten seine Generäle, Majestät, das geht nicht mehr. Nicht? Wobei der deutsche Eisenbahnoberste, also der Medorn der damaligen Zeit, hinterher sehr erbost war darüber, der sagte, natürlich wäre das gegangen, auch dafür hatten wir Pläne. Also hätte dieser Aufmarsch nicht automatisch fortgesetzt werden müssen, nicht? Und so weiter. Also da gab es so tausende Möglichkeiten, die Barbara Tuchman zum Teil auflistet. Und es hat eigentlich, soweit ich das sehe, der Barbara Tuchman noch keine historische Fehler nachgewiesen, nicht? Sondern das ist sauber recherchiert und ordentlich. Also es hätte der Erste Weltkrieg nicht stattfinden können. Auch die Deutschen wollten den im Grunde nicht. Das war zwar so die Tendenz da, wenn schon, dann jetzt oder irgend sowas nicht, das gab's Leute. Aber so richtig wollen, der Bethmann häufig, nee. Also die sahen das alles als viel zu gefährlich an und hätten da, wenn da irgendeine Art von Arrangement gewesen wäre, dann wäre das nicht gegangen. Bei Frankreich war es genauso, da gab es so Leute wie den Sozialistenführer Jaurès, der allerdings 1912 umgebracht worden ist. Aber der sagte, seinen Landsleuten sagten, mit Elsass-Lothringen, lieber Himmel, wir haben es ja auch mal geklaut. Nicht? Und jetzt können wir nicht irgendwie eine Art von europäischer Einigung, wo das alles keine Rolle mehr spielt, haben. Nicht? Ja, dafür wurde er umgebracht von Franzosen. Das war natürlich Vaterlandsverrat aus der Sicht auch verquer. Also wenn die sich etwas anders da verhalten hätten und nicht den Monceau ausgerechnet hätten da gehabt, dann hätte das besser gehen können. Nicht? Das ist natürlich alles keine Garantie, aber so etwas wie eine etwas weichere Frage, was sind so die Optionen? Und etwas weniger beharren auf Stolz. Das dürfen wir uns jetzt nicht gefallen lassen, nicht? Von allen Seiten, nicht? Das hätte bei weiten Möglichkeiten eröffnet, das anders zu machen. Und es gibt auch immer wieder sehr selten in der Weltgeschichte Fälle, in denen sowas klappt. Diese Kuba-Krise ist eine Sache. Und der Kennedy ist, was alles man sonst über ihn sagen kann, der ist hoch zu loben für diese Art und Weise des Politikbetreibens.
Für die Personen an sich ist es kein Fehler, weil die schaffen schön in die eigene Kasse. Aber für uns als Gesellschaft ist es ein Fehler. Ist es in einer Ihrer Kategorien drin?
Das würde ich zu den Nebenwirkungen rechnen. Ich habe sogar diesen Punkt hier auf einer Folie da, aber die habe ich jetzt nicht gezeigt. Also diese Frage etwa Bankgewinne oder so etwas, nicht? Bankgewinne durch Investitionsgeschäfte, nicht? Die nutzen den Bankern was und der Gesellschaft nutzen sie unter Umständen wenig, sondern gefährden sie sogar. Heute kam die Nachricht, dass man die Banker dann einsperren will, wenn sie Investitionsgeschäfte machen. Das ist meines Erachtens Blödsinn. Man müsste nur eines machen, man müsste sagen, investiert doch, wie ihr wollt. Macht, was ihr wollt. Nur wenn ihr pleite seid, seid ihr pleite. Nicht? Da könnte sich das Ganze sparen. Aber diese sogenannte Systemrelevanz, die Banken den Leuten aufreden, die bringt das. Man muss sagen, Goldman Sachs, macht, was ihr wollt. Macht Geschäfte, wie immer ihr wollt. Aber glaubt nicht, dass euch irgendeiner hilft, wenn ihr pleite seid. Das wäre dann, könnte man bestimmt doch Sozialpläne für die arbeitslosen Banker, also nicht für die Banker, sondern für die Sekretärinnen und so weiter machen. Das wäre die eine Sache. Aber meines Erachtens sollte man da schlicht und einfach nach dem kapitalistischen Gesetz verfahren, wenn ihr schlecht wirtschaftet und indem ihr allzu riskant spekuliert, dann werdet ihr nicht gerettet. Das würde das ganze Problem auf einen Schlag lösen. Und also in der Beziehung sollte man einfach überlegen, wie macht man das richtig. Heute versuchen wir das alles zu regulieren. Das glaube ich schlecht. Man sollte das so weit wie möglich alles sich selbst steuern lassen. Das ist die vernünftige Idee, die im Kapitalismus da drin steckt. Und auch zugleich nicht eben sagen, wir richten den Markt entsprechend ein. Und wir richten es nicht so ein, dass wir euch auf jeden Fall retten. Das ist die eigentliche Sünde, dass man sagt, Goldman und Sachs kann man nicht pleite gehen lassen. Oder Commerzbank und solche Sachen. Nicht? Und lass die pleite gehen. Nicht? Dann würden die Leute sich anders verhalten, auch in ihrem riskanten Verhalten. Nicht? Denke ich schon. Also man muss das nicht so machen. Aber das könnte man im Einzelnen diskutieren, muss man schon genauer sich ansehen. Ich will das wirklich. Ich bin in der Beziehung auch kein Fachmann, aber ich glaube, dass man so wenig wie möglich mit fixen Regelungen arbeiten sollte, sondern die Sachen sich lieber spielen lassen sollte. Das ist die geschicktere Art und Weise, ein organisches System zu lenken. Und man müsste den Markt eben so einrichten, wenn du dich gesellschaftsfeindlich verhältst, dann bist du nicht mehr am Markt, nicht? Weil du bietest nichts mehr an, was dir einer abkauft. Nicht? Spekulieren, okay, das gehört zu deinem Geschäft.
Solche Verwerfungen von selber hervorbringt. Es ist ja nicht so, dass man den Banken einfach angeboten hat, wenn ihr pleite geht, dann retten wir euch. Das ist schon in diesem System entstanden.
Das frage ich mich, inwieweit die Banken das den Leuten angeredet haben, nicht? Das ist die Frage, nicht? Aus lauter Angst, nicht? Und das muss nicht so sein, nicht? Wenn das System selber so etwas hervorbringen sollte, und es ist ein Auswuchs, der wirklich insgesamt schädlich ist, dann glaube ich, repariert sich das, wenn man das System sich selbst überlässt, durchaus alleine. Wie weit das nun gehen kann oder gehen soll, und wie weit man da wirklich noch mit Lenkungen eingreifen sollte, das weiß ich nicht genau. Ich glaube aber, dass ein System mit allzu viel so starren Lenkungen eine ganze Menge an seiner Dynamik verliert, nicht? Und die Elastizität eines kapitalistischen Systems ist ja nun gerade der, dass sie sagen, wo können wir jetzt Geld verdienen, nicht? Und wenn man ihnen sagt, hier nicht, hier aber ja, dann sollte das als Lenkung reichen, nicht? Als Punkt, nicht? Das ist etwas, was eleganter wäre, als wenn man feste Vorschriften macht, die ja dann doch irgendwie umgangen werden, nicht? Oder die leicht umgangen werden durch irgendetwas. Also wenn man sagt, Leute sollen nicht mehr als 500.000 Euro verdienen, nicht? Ich wäre froh, wenn ich so viel verdienen würde, nicht? Aber sowas zu deckeln, weiß nicht, ob das so vernünftig ist, nicht? Man nimmt dann man nimmt Sachen raus aus der Geschichte, aber man könnte das ja steuern, indem man sagt, na ja, wenn ihr Sachen produziert, die einfach unwichtig sind oder so etwas, dann kriegt ihr auch kein Geld mehr dafür, nicht? Also ich würde es mehr so zu machen versuchen, aber ich bin ich sehe mir Fehler an von Leuten, die a posteriori, und würde, wenn ich Ratschläge geben sollte, mir die Sachen genauer angucken müssen, nicht? Um das zu machen. Ich würde nicht sagen, dass man keine Ratschläge geben kann, nicht? Aber man müsste sich die Sachen genauer angucken dann, nicht? Wie das so ist mit solchen Sachen. Die allzu schnelle Erledigung von irgendetwas, da machen wir jetzt ein Verbot oder ein Gebot, würde ich möglichst unterlassen.
Ich würde gerne nochmal zurückkommen auf Ihre Persönlichkeit vom großen Mann. Und zwar, wenn man so an die Spitzen von Wirtschaft oder Politik denkt, da wird man sicherlich sich doch wundern, wie selten diese Menschen sagen, oh, hier habe ich mal was falsch gemacht, vielleicht 80% der Entscheidungen richtig, aber 20% falsch, wird man von denen wohl sehr selten hören. Deswegen stelle ich mir die Frage, ist es so, dass Menschen mit einer bestimmte Persönlichkeitsstruktur, also affirmative Wahrnehmung beispielsweise und Defizit bei der Selbstreflexion, dass die irgendwie besonders die Tendenz haben, Macht an sich zu ziehen zu wollen und nach oben kommen zu wollen? Oder ist es eher so, wie Sie angedeutet haben, dass Hitler und Stalin normale Schüler waren, dass jemand, wenn er oben ist, dann erst, wenn er die Position innehat oder den großen Aufstieg macht, dass er dann erst diese Persönlichkeitsmerkmale entwickelt?
Also wie normal oder nicht normal Hitler nun war oder Stalin nun war, ist die Frage, nicht? Über Stalin gibt es dann ein sehr schönes Buch von dem Simon Montefiore, Der junge Stalin. Montefiore, also Blumenberg, das ist ein englischer Jude, sehr berühmter englischer Geldadel, nicht? Der zum Glück beispielsweise sehr viel Geld hat in der Familie und aus diesem Grund eine unabhängige Forschung betreiben kann. Den interessiert keine DFG oder die Richtungsleitlinien, und das ist toll in dem beiden Fall. Das ist ein toller Mann. Was jetzt die Persönlichkeitsstruktur von solchen großen Männern betrifft, da habe ich eine ganz bestimmte Hypothese. Und zwar, die geht nicht so sehr auf affirmative Wahrnehmung und so weiter. Das sind nur Sachen, die sich hinterher einstellen. Nicht? Auch, dass die böse werden, das ist, bitte? Entschuldigung, ja. Auch, dass die böse werden, das ist eine olle Geschichte. Lord Acton, Macht korrumpiert. Nicht? Also wenn man Macht hat, dann geht es aus bestimmten Gründen, wird man korrupt. Das ist fast nicht die notwendige, aber bei bestimmten Leuten geht das so. Aber den Mechanismus möchte ich jetzt nicht angehen. Meine Hypothese über die Persönlichkeit von solchen großen Männern ist folgende. Die haben einen sehr stark leerlaufenden Kompetenztank. Ich erkläre das. Wenn Sie sich vorstellen, Sie hätten in Ihrem Gehirn oder was, wo das ist, nicht, einen Tank. Und jeder Misserfolg entleert diesen Tank und jeder Erfolg füllt den Tank. Nicht? Und der Pegel in dem Tank, der ist jetzt Ihr Selbstwertgefühl, Ihr Kompetenz, Ihr Stärkegefühl. Nicht? Sie fühlen sich stark, haben Selbstvertrauen und so weiter. Das ist der Pegel im Tank. Nicht? Und dann wäre es von der Natur, die so einen Tank konstruiert, sehr gut und sehr vernünftig, wenn sie sagt, wir bohren da so ein kleines Löchlein rein. Dass Leute, die ständig Erfolg haben, so langsam wieder leer läuft. Und die sich dann wieder bemühen müssen. Auf diese Art und Weise kriege ich ein Lebewesen zustande, welches ständig exploriert, ständig wieder sich neu bemüht, Macht und Ansehen zu gewinnen und so weiter und so fort. Nicht? So. Und ich denke, das ist so. Das ist bei zwei Tanks so. Nämlich, das ist so bei dem Kompetenztank und bei dem Affiliationstank, bei dem Tank, der so etwas ist wie soziale Bindungen, Ausmaß an Eingebundensein. Nicht? Da weiß ich sogar genau, wie schnell der leer läuft. Das dauert ungefähr 4 Stunden. Das sind ungefähr die Zeiten, die Sekretärinnen brauchen, ehe sie sich wieder mit anderen Sekretären zu einem Kaffeeklatsch treffen müssen. Nicht? Und sich wechselseitig Dinge erzählen müssen, die sie austauschen. Aber das geht nicht nur bei Sekretärinnen so, sondern bei anderen auch. Wo die Kumpel mal wieder sehen muss und so weiter. Nicht? Das muss immer aufgefrischt werden. Nicht? Freundschaft zerfällt, wenn sie nicht aufgefrischt wird. Und wir haben so eine Auffrischungsrate. Sehr wichtig und sehr gut eingesehen auf diese Art und Weise, stärken wir ständig unsere sozialen Bindungen und haben das Bedürfnis, wieder Beziehungen aufzunehmen. Und dasselbe gibt es bei der Kompetenz, hat den Effekt, dass ich ständig bereit bin, etwas zu tun, zu machen, für mich und für andere. Denn die Affiliation gehört ja zu diesen kompetenzstützenden Maßnahmen, nicht? Das darf man nicht vergessen. Ja, also diese Affiliation, die gehört auch an die soziale Verpflichtung. Die braucht man nicht ins Gesetz zu schreiben, sondern die haben die Menschen gewöhnlich, dass sie sagen, ich muss, bin eingebunden in der Gesellschaft, ich muss für die Leute was tun. Für wen dann im Einzelnen, das ist noch die andere Frage. Könnte man jetzt so ein Spielchen machen. Und man könnte diesen Kompetenztank beispielsweise ganz stark anbohren, dass sie platsch wieder leer sind. Dann kriegen sie Leute, die überehrgeizig sind. Die heißen in der Psychologie vulnerable Narzissten. Also verletzliche Narzissten, die so eine Eigenliebe entwickelt, die vollkommen stark ist. Und das ist etwas, was meines Erachtens sowohl bei Hitler als auch bei Stalin der Fall war und bei allen anderen Leuten auch. Der Kapitän Schettino, der die Constanza da auf den Felsen gesetzt hat, das war so ein Typ meines Erachtens. Auf einen Schlag völlig verzweifelt. Vorher Angeber, Könner, weil er ständig sich bemühte, was zu machen. Er behandelte seine Untergebenen eher etwas harsch, weil er sich absetzen wollte. Keine Freunde. Nicht? Er war der Größte. In dem Moment, wo er merkte, ich habe den letzten Scheiß gemacht, war er am Boden zerstört. Einen Tag lang. Nicht? Dann fand er, wer wirklich schuld war, nämlich die Reederei. Also er fand dann einen anderen Schuldigen. Und, so. Und dieser vulnerable Narzissmus, der dazu führt, dass die Leute, wenn man so will, überehrgeizig sind. Ständig an der Spitze stehen wollen, es nicht haben können, dass ein anderer mehr ist als sie. Nicht? Das ist so etwas, was man alleine durch dieses Loch im Kompetenztank erzeugen könnte. Und jetzt könnte man ein bisschen weiter spekulieren, könnte sagen, Hitler, Stalin, die waren sehr unterschiedlich, aber sie haben etwas gemein. Sie sind jahrelang als Kinder misshandelt worden von ihren Vätern. Von besoffenen, trunksüchtigen Vätern misshandelt worden. So, jetzt stellt sich ein dreijähriges Kind vor, einen dreijährigen Knaben, der von seinem Vater jeden Abend verprügelt wird. Der auf der anderen Seite weiß, mein Vater ist lieb und gut und den muss ich verehren. Aber er ist ihm unterworfen. Die entwickeln meines Erachtens sehr leicht ein Gefühl der vollkommenen Ohnmacht. Ein Gefühl, es kommt nur auf eines an, du musst Macht haben. Und in der Beziehung sind sich Stalin und Hitler in ihrer Biografie sehr ähnlich. Und ich weiß nicht, das könnte man im Einzelnen nachprüfen und wäre vielleicht auch ganz gut, ein Modell dafür zu bauen, mal zu gucken, wie das ist. Nicht? Aber das erklärt vielleicht, warum diese beiden Personen so ein nicht stillbarer Machtwillen gehabt haben. Nicht? Denn der Sebastian Haffner in seinen Anmerkungen mit Hitler, der schreibt, hätte Hitler 1938 Schluss gemacht und wäre der gestorben, der wäre als größter Staatsmann der Deutschen in die Geschichte eingegangen. Nicht? Die ganzen Deutschen vereint und das ein bisschen, noch nicht mal die Reichskristallnacht am 9. November 1938 hätte stattgefunden, sondern das alles wäre nicht geschehen. Die ganzen Juden wären ein bisschen malträtiert worden, aber hätte kein Mensch sich darum gekümmert hinterher mehr. Der wäre der größte Mann gewesen, der es überhaupt gab. Aber Hitler, auch wenn Hitler sich zur Ruhe gesetzt hat, hätte gesagt, ich baue mir jetzt eine schöne Villa in Linz und dann bleibe ich da wohnen. Nicht? Und ansonsten machen wir das jetzt so weiter. Auf die Zeit wird Deutschland sowieso sehr mächtig werden, aufgrund seiner zentralen Stelle in Europa und so weiter. Ich brauche gar nicht mehr zu tun. Ich brauche weder England noch Frankreich anzugreifen. Ich brauche gar nichts. Nicht? Ich setze mich jetzt zur Ruhe. Nicht? Das ging nicht. Und Hitler musste auch, als er scheiterte gegen England, als er England nicht erobern konnte, welcher Idiot hat den geritten, Russland einzugreifen? Der musste das. Das war für ihn eine solche Demütigung, dass er England nicht erobern konnte. Dann sagte er, jetzt machen wir das andersrum. Nicht? Und konnte das. Es gibt noch etliche. Hitler kriegte ein Angebot von Stalin nach Stalingrad, dass Stalin ihm Weißrussland schenkt, wenn er aufhört. Nicht? Das hat er nicht angenommen. Das kam über Japan, dieses Angebot, schreibt Kershaw. Er hat sich angenommen, weil er seinem Außenminister, dem Ribbentrop, dann sagte, ach, ich bin so ein Typ, der fängt dann doch immer wieder an. Ne? Das war sein Problem. Ne? Und da spielen Persönlichkeitseigenschaften plötzlich eine weltentscheidende Rolle. Nicht? Auch wenn Sie so angucken, die Judenvernichtung. Ich glaube, es ist nicht von ungefähr, dass die eigentliche große Judenvernichtung geschahen genügend Untaten durch die Einsatzgruppen und so weiter, schon zu Anfang des Krieges. Aber so richtig, das große Morden ging los nach Stalingrad und nach El Alamein, als für jeden klar war, der Krieg war verloren. Und
schon Juli 1941 wurden also massenhaft Juden erschossen.
Ich weiß, Babi Yar und so weiter, das war
in der Ukraine und so weiter.
Ist mir klar. Die fabrikmäßige Ermordung, die war später. Und ich würde die Hypothese mal zu prüfen wagen, ob die richtig ist, weiß ich nicht, dass das mit damit zusammenhängt, dass sie sagen, die Juden, die können wir noch platt machen. Nicht? Dazu haben wir noch die Gewalt und wenn wir auch den Krieg nicht mehr gewinnen können, das können wir noch. Nicht? Und dass dadurch diese Verschärfung dieser Sachen, die im Gang waren, womit Sie völlig recht haben, es ging ja schon im Polenfeldzug los, nicht? Mit den Einsatzgruppen, Dirlewanger und so weiter, nicht? Dass das letzten Endes auch so eine Art von Machtimpuls war, wir können noch etwas tun. Nicht? Und dann machen wir das, wenn wir den Krieg nicht mehr gewinnen können. Nicht?
Darf ich noch eine ganz simple Frage stellen? Sie haben Hitler ja öfters zitiert und auch als Schüler. Hitler hat ja die Schule abgebrochen. War Hitler als Schüler überfordert oder unterfordert?
Ich weiß es nicht genau. Dazu kenne ich ihn, kenne ich seine Lebensgeschichte nicht genau genug, obwohl ich sie kennen könnte, denn die ist ja geschildert. Nicht?
Ich vermute, er war unterfordert.
Okay.
Aber
wenn das so wäre, dann würde es in diese Richtung gehen, Macht, Anspruch und so weiter. Nicht? Das, aber er war auf der anderen Seite. Ach, ich will nicht darüber spekulieren, dass. Dazu weiß ich zu wenig. Ich dachte jetzt an sein Verhalten in der Meldestraße in Wien.
Es gibt ein Buch, Mein Freund Hitler von Kubitschek.
Dein Freund.
Ich weiß nicht, ob Sie das...
Ich kenne das Buch nicht, ich kenne den Namen Kubitschek.
Ich habe es gelesen und
habe so meine Gedanken gehabt, ob er nicht unterfordert war.
Okay.
Meine Damen und Herren, ich bin sehr beeindruckt, dass wir alle hier immer noch sitzen. Was zeigt, wie mitreißend und spannend Ihr Vortrag, Ihre Themen sind, wie aktuell das ist. Ich kann vielleicht noch mal sagen, wovon ich am meisten beeindruckt bin, ist, dass offensichtlich Psychologie und Politik so enge Verstrickungen haben, womit wir viele Leute in den Bann ziehen können, was wir in der aktuellen Forschung völlig vernachlässigen. Was sehr schade ist, und ich glaube, das werden wir jetzt mal ändern. Vielen herzlichen Dank. Ihnen auch.